Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 118. Und heute widmen wir uns einem der legendärsten Tag-Teams der WWE-Geschichte, nämlich den Hardy Boys. Gerade erst bei WrestleMania zurückgekommen, beleuchten wir deren Anfänge, deren Höhen und Tiefen, die es da jede Menge gegeben hat. Und natürlich dann auch das, was gerade aktuell besonders durch das Internet geistert, natürlich auch das Broken-Gimmick, was ja leider noch nicht bei WWE zum Vorschein gekommen ist, aber vielleicht kommt das ja noch. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite, der Michael Shaggy Schwarz. Einen wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Abend, Olaf. Ja, schön, mal wieder dabei zu sein. Und natürlich hast du mich wieder bei einem geschichtlichen Thema dazugeholt. Danke dafür.
Ja, so gehört sich das, ne? Aber du darfst auch demnächst mal bei aktuellen Sachen dabei sein, habe ich mir überlegt, so
das zwischendurch mal. Das freut mich. Broken Olaf.
Genau. Und in der Anleitung, da ist unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Guten Abend. Ich habe jetzt gerade wirklich überlegt, ob ich irgendwie so wonderful oder delightful sagen kann, aber ich könnte das nicht mit so einer Hingabe machen wie Broken Matt, deswegen wäre das nur peinlich geworden.
Solange du nicht delete, delete, delete die ganze Zeit sagst, ist alles gut. Ja, ich würde sagen, machen wir erstmal hier die Housekeeping-Rules, wie man so schön sagt. Ne? Ihr wisst, Fragen stellt ihr uns an freien-headlock.de, also sprich, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr irgendwas über das aktuelle Wrestling-Geschehen habt, worüber wir reden sollen, schickt uns das einfach an freien-headlock.de, besucht uns auf Facebook und auf Twitter. Auch da könnt ihr Fragen gerne hinschicken und Kommentare und alles Mögliche. Wir sind da überall vertreten. Ansonsten Instagram sind wir auch und wir freuen uns natürlich über jede Bewertung auf iTunes und natürlich auch bei Facebook und auf headlock.de. Da gibt's unsere allseits beliebte Sponsoring-Seite, wo ihr uns supporten könnt. Das hat der Dominik zuletzt getan. Ich sage danke dafür. Bevor ihr euch wundert, warum am Abschluss dieser Ausgabe, warum da keine Fragen kommen, das liegt daran, dass wir diese Ausgabe ein bisschen vorproduzieren müssen, denn auch ich brauche einmal ein bisschen Urlaub und wenn ihr diese Ausgabe hört, bin ich noch unterwegs und komme dann erst quasi Tage drauf wieder, aber wir haben uns gedacht, wir produzieren vor, ihr habt einen Podcast und dann geht's die Woche drauf weiter, ganz normal mit den Fragen, wie es vorher auch so der Fall gewesen ist. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir mal los mit dem großen Hardy Boys Porträt hier bei Headlock. Und zwar meine erste Frage, bevor wir hier überhaupt irgendwie in die eigentliche Thematik einsteigen. Shaggy und Kai, was fällt euch als erstes ein, wenn man den Namen die Hardy Boys hört? Kai, du zuerst. Die erste Assoziation.
TLC. Das ist das Erste bei mir.
Shaggy, bei dir?
Das wäre tatsächlich auch das Erste bei mir gewesen. Dann denke ich sofort dran. TLC.
Ja. Das ist, glaube ich, auch was, das werden die Hardys nie wieder loswerden. Irgendwie die legendären Matches, die sie da Anfang der 2000er abgerissen haben mit den Dudleys und Edge und Christian. Ja, das sind auch vor allem Matches, die hat man irgendwie, die hat man A, nicht vergessen und vor allem B, die haben einfach das Wrestling revolutioniert und auch in einer gewissen Weise ein bisschen kaputt gemacht, weil ich glaube, viel besser als damals ging so eine Art von Wrestling gar nicht, oder Kai?
Also das war ja komplett revolutionär, das war das Schöne daran. Das war ja auch nichts, wo du gesagt hast, okay, das wurde vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren oder so schon mal so gemacht. Das war ja, wir nehmen von jedem Tag-Team quasi die Spezialität, mischen das alles zusammen in einem Match. Und du hattest ja nichts, was du irgendwie toppen musstest. Du konntest ja quasi bei Null anfangen. Und dann haben die aber so hoch angesetzt, dass dann schwierig war oder quasi unmöglich war, darauf zu folgen, fand ich.
Ja, es war einfach von der Athletik her und auch von der Präzision, die die drei Teams da abgeliefert haben, das war einfach unglaublich. Und wenn das, egal ob man es jetzt damals oder heute sieht, das ist immer noch absolut herausragendes, ja, was ist das eigentlich? Ist das Spot-Wrestling? Ist das Stunt-Wrestling? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall tierisch unterhaltsam und macht immer noch jede Menge Spaß. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Und ganz vorne ist dann wirklich, ja, in North Carolina, in Cameron, North Carolina, wo die Hardys groß geworden sind. Also zum einen Matt Hardy ist natürlich der ältere der beiden mit bürgerlichem Namen Matthew Moore Hardy, am 23. September 1974 geboren, 2 Tage nach mir und 5 Jahre früher, aber auch eine Jungfrau von Sternzeichen. Das fand ich sehr lustig.
Übrigens, hey, Jeff Hardy, auch. Lass mal Jungfrau-Club machen.
Das wirkt total sexy, habe ich
gehört. Ja, das klingt auch immer komisch, wenn man sagt, was bist du? Ja, ich bin Jungfrau. Ah, okay, ja. Cool, dankeschön.
Jeff Hardy ist übrigens auch. Jeff Hardy ist auch Jungfrau. Der ist am 31. August 77 geboren. Und da so ein bisschen kleiner Rückbezug natürlich schon. Der heißt mit bürgerlichem Namen Jeffrey Nero Hardy. Und dieser Name Nero, der soll ja später noch eine große Bedeutung kriegen. Aber ich find's ganz lustig. Meine Mutter sagt immer, das sind die Silvesterkinder, die irgendwie da an die da irgendwie im August, Ende August, Anfang September, Mitte September geboren sind.
Ja, wo der Vater an Silvester nicht nur Raketen geknallt hat, ne?
Genau das, so sieht's aus. Ja, ich hab's gerade gesagt, die beiden sind in North Carolina aufgewachsen. Da war Jeff 9 Jahre, war Jeff 9 und Matt war 12, da ist die Mutter gestorben. Beide waren aber auch schon sportlich aktiv, also Football, Baseball und all sowas. Aber was ich halt ganz unterhaltsam finde, Jeff Hardy, das konnte man schon so ein bisschen ablesen, war halt immer so ein bisschen der Extremere und hat eine Motocross gefahren und hat sich da auch direkt in jungen Jahren schon den Arm zerschrotet und konnte deswegen nicht mehr Baseball spielen. Ja, und die beiden haben wir schon in frühen Jahren auch erkannt, dass sie eine Leidenschaft fürs Wrestling haben. Und haben dann einfach mal ihre eigene Backyard-Liga gegründet mit dem Titel Trampoline Wrestling Federation. Ja, also die TWF. Shaggy, du als alter Schausteller, wollte ich gerade fast sagen. Als
alter Backyarder, ja.
Das auch. Ich wollte dich gerade fragen, bist du auch mal in jungen Jahren auf die Idee gekommen, Back zu jagen? Weil ich habe ja letztens Bilder von dir gesehen, wo das gar nicht so weit weg war.
Was hast du denn für Bilder gesehen?
Von eurer komischen Vorführung da.
Ach so, stimmt. Nein, aber also ich bin nicht auf die Idee gekommen, ist ja auch ein bisschen schwieriger hier in Deutschland eine Backyard-Liga zu gründen oder mit Freunden Backyard anzufangen, das nicht. Aber ich habe natürlich auch im Kinderzimmer mit Freunden irgendwie so auf dem Bett Wrestling-Griffe nachgemacht. Das ist ja ganz normal. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, das dann zu professionalisieren, in Anführungsstrichen. Weil die Jungs, die Hardys, sind ja damit tatsächlich auch in ihrem Ort auf Jahrmärkten aufgetreten, beziehungsweise auf dem Platz ihres Ortes und haben da jetzt Wrestling-Kämpfe vorgeführt vor Verwandten und Freunden und so weiter.
Ja, wieso auch nicht? Wenn man sonst nichts zu tun hat, dann macht man sowas halt. Und das hat sich dann eben so entwickelt, bis die beiden dann 1997, also sprich, da waren die beiden dann eigentlich schon so auf dem Weg dahin, dass sie irgendwie eigentlich so ein professioneller Wrestler werden könnten. Die beiden haben dann aber auch tatsächlich 97, da war dann Jeff 20 und Matt war dann logischerweise ein paar Jahre älter, 23. Da haben die beiden dann Omega gegründet. Das ist eigentlich eine Promotion, die ist heute noch sehr bekannt. Also, weil da haben viele Talente ihren ersten Fuß quasi in die Tür gekriegt. Also zum Beispiel jemand wie ein Christian York, einen Joey Matthews. Die beiden kennen wir noch aus ECW, genauso wie CW Anderson. Und vor allem auch diese ganze Connection um Shane Helms, Shannon Moore. Das ist ja alles so eine Omega-Gruppierung, die sich damals zusammengesammelt hat. Und da sind auch schon Gimmicks entstanden, die Hardys dann später noch benutzt haben. Also zum Beispiel Jeff Hardy ist da auch als Willow the Wisp aufgetreten. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber die eigentliche Wrestling-Karriere von denen hat dann schon ein bisschen früher noch angefangen, weil das haben ja wahrscheinlich schon einige gesehen. Ne? Also bei WWE zum Beispiel, beziehungsweise WWF damals noch, ist Jeff einfach mal so mit 17 als Jobber schon angetreten und hat unter anderem einen von Razor Ramon auf die Nase gekriegt. Oder
ja, Matt Hardy. Das ist doch dieses ganz Kontroverse, wo man ja gesagt hat, ja, aber der war ja noch gar nicht 18 und sowas, was auch immer irgendwie so ein bisschen vertuscht werden sollte, weil ich glaube, ein 17-Jähriger durfte da dann gar nicht dran teilnehmen, an den WWE-Kämpfen, so wie ich das mal gelesen habe. Und das war ja quasi dieses Kritische daran, weil Jeff war 17 und dann wurde er irgendwie gemogelt, dass dann Jeff gesagt hat, nee, ich bin schon 19 oder sowas. Dass er dann irgendwie dran teilnehmen konnte. Und das Witzige ist auch, wenn man so sieht, wie ein Jeff Hardy aussieht, also wie er damals aussieht, weil heute ist er ja schon, also ein Jeff Hardy, sag ich mal, erkennst du, auch unter Hunderttausenden von Leuten, weil er ist schon sehr extravagant gekleidet mit seinen Haaren, mit den Tattoos und sowas. Und damals war das so ein richtiger 0815-Typ, fand ich.
Ja, so ein Milchbubi halt, also wenn man halt so mit 17 aussieht, ne?
Ja, wirklich. Aber also das ist dann witzig, dass dann daraus dieser Jeff Hardy wurde, dieses charismatische Bündel etwas.
Ja, aber da sind auch ein paar interessante Matches tatsächlich dabei. Also da gibt's auch ein Match zwischen Jeff und dem 1-2-3-Kid, also Sean Waltman, X-Pac, wie auch immer. Und da kann man halt auch schon sehen, dass da die Athletik und die Körperbeherrschung, die stimmt da halt. Und auch ein Matt Hardy, also ich fand das so lustig, ich habe dann am selben Tag, wo quasi Jeff sein erstes Match gegen Razor Ramon gehabt hat, das war am 23. Mai 1994, da hatte Matt Hardy auch ein Match, und zwar gegen Nikolai Volkov. Shaggy, du als alter Mann kennst du auch Nikolai Volkov garantiert noch.
Ja, das war der böse Russe, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er gerade auch im Face-Turn, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich kann mich an das Match natürlich nicht erinnern, aber ich weiß damals, mir sind die Hardys damals aufgefallen. Die sind ja beide auch nicht als Hardy Boys aufgetreten. Oder Matt ist, glaube ich, tatsächlich schon als Matt Hardy. Aber Jeff ist tatsächlich damals unter dem Namen, der später auch noch berühmt wurde, Jeff Harvey aufgetreten. Das war sein Name als Jobber, ganz am Anfang in der
WWE. Hast du das, Mike Adamley hat das später mal gesagt, oder?
Genau, der hatte das als General Manager dann aber natürlich unabsichtlich gesagt. Er wollte ihn ankündigen und hat ihn damals dann als Jeff Harvey angekündigt. Das ist bekannt auch durch Botchamania natürlich.
Es ist so vieles bekannt durch Botchamania, glaube ich.
Oh ja.
Kleinigkeiten. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Ne? Also die beiden haben dann zwischen 1994, wie gesagt, als Jeff eigentlich noch nicht volljährig war, und 1998 regelmäßig Matches bestritten, also irgendwie über 30 in dieser Zeit, und wurden dann erst unter Vertrag genommen. Also die waren die ganze Zeit auf dem Radar von WWE und wurden dann unter Vertrag genommen und sind anschließend aber erstmal noch zu Dory Funk da ins Dojo geschickt worden, um da wirklich von der Pike auf zu lernen, um es mal so zu sagen. Dory Funk, da haben unter anderem dann damals auch so Leute wie ein Kurt Angle gekämpft, einen Christian, einen Test, einen A-Train, also kennt man alle, sagen wir es mal so. Und dann, 1999, sind sie dann tatsächlich als die Hardy Boys aufgetreten. Wohlgemerkt, nicht mit dem S, wie dieser Jugendkriminalroman, das ist ja so ein bisschen Detektivgeschichte, sondern mit dem Z am Ende, also sprich ein bisschen. Das hat man damals so gemacht in der Zeit.
War halt cool, ne? Das ist halt ist ein bisschen hip, bisschen flippig, bisschen genau extreme, das. Bisschen crazy, bisschen ja, Lifestyle, bisschen YouTube.
Das gab's damals noch nicht, tut mir leid.
Bisschen Clipfish.
Ja, aber damals, also ich fand das auch schon interessant, weil ich kann mich noch relativ gut dran erinnern, als die beiden aufgetaucht sind. Die waren erstmal zwar relativ blass, aber du hast eben gemerkt, dass die athletisch echt was drauf haben. Und die waren so ein Team, so ein bisschen wie die Rockers am Anfang, finde ich. Also das ist so die erste Verbindung, die mir so in den Kopf kommt. Halt mit ganz riskanten Double-Team-Manövern, die du auch vorher noch nicht gesehen hast. Also egal, ob es jetzt wie heißt denn das, dieser Boxsprung, Poetry in Motion heißt der, glaube ich, heute, yes, kann das sein?
Poetry in Motion.
Genau, oder halt irgendwie so Kombinationen, wo dann der Gegner quasi in der Mitte lag und der eine hat einen Splash gezeigt, der andere einen Legdrop und solche Sachen. Also da waren hochriskante Manöver dabei und ich weiß, der gute Kai war, glaube ich, damals, wie alt warst du da? 8?
War 99?
Ja.
4.
Oh. Wird immer erschreckender und meine Mathematik wird immer schlechter.
Ja, wirklich, also immer so, lassen wir es einfach sein. Nee. Aber wie gesagt, also ich habe ja irgendwie, heutzutage ist das ja, okay, wenn du irgendwas nachholen willst, okay, WWE Network, easy. Wenn du damals was nachholen wolltest, entweder YouTube, was heute noch sehr, sehr schwierig ist, weil du hast einfach Sachen dann in 4:3 und mit irgendwelchen Dubstep-Beats drunter, damit das nicht gestrikt ist von YouTube.
Das stimmt, ja.
Aber ich konnte dann trotzdem sehr, sehr viel schön nachholen durch diese Jeff Hardy-DVD, die dann irgendwie 2009 rauskam, dieses My Life, My Rules. Ja. Da waren dann ja auch die besten Jeff Hardy-Matches drauf und natürlich dann auch viele Tag-Team-Matches mit Matt drauf waren. Auch Sachen, worauf wir gleich noch eingehen werden, jetzt in Bezug auf TLC oder sowas. Aber da hast du auch schon damals gesehen. Und ich finde, das ist ein bisschen erschreckend, nenne ich es mal, wenn du wirklich die Hardys von damals vergleichst. Ich habe mir auch vorhin noch mal ein paar Matches angeguckt. Zum Beispiel irgendwie Table-Matches habe ich mir gerade noch mal angeschaut. Wenn du wirklich vergleichst die Hardys von damals mit den Hardys jetzt, also gerade liegen halt 20 Jahre zwischen, aber das ist schon echt krass, wenn du halt diesen 25 Jahre alten Matt Hardy siehst oder den 20 Jahre alten Jeff und wenn du jetzt halt den 43 Jahre alten Matt Hardy siehst und den 40 Jahre alten Jeff.
Ja, allein von der Motorik her fällt es einem halt auf, ne? Also ich finde auch gerade, dass so Matt Hardy fast noch ein bisschen schlimmer inzwischen als Jeff Hardy wegen seinen ganzen Verletzungen. Gerade was so die Knie angeht. Du merkst einfach, dass die eine lange Karriere und vor allem eine lange, sehr, sehr intensive Karriere hinter sich haben. Aber hier in den frühen Jahren, da waren das ja absolute Akrobaten, ne? Das muss
komplett
man mal
ganz flüssig so ausgeführt, sagen. Alles.
Aber das muss man sagen, bei ihrem Wrestling-Stil ist es schon auch eine große Sache, dass die beide immer noch aktiv sind, so viele Jahre später.
Ja.
Bei Jeff finde ich sogar noch ein bisschen mehr als bei Matt. Also weil, gut, Jeff Hardy, ich sag mal so, die ganzen Moves kennen wir eben, ne?
Ja, aber hat er ja auch noch ganz andere Aktionen mit im Arsenal gehabt. Das muss man halt auch sagen. Man hat halt schon gemerkt, dass er da so ein bisschen hier und da so ein bisschen getweakt hat und ein paar Aktionen aus seinem Arsenal irgendwie rausgenommen hat. Aber trotzdem, Shaggy hat absolut recht, ne? Also da gibt's andere Wrestler, die nicht auf 20 Jahre Karriere zurückblicken können, gerade mit diesem Stil, ne? Also da sind die Knie dann durch, da ist der Rücken kaputt und ich kann das da, das ist echt schon aller Ehren wert, was die beiden da noch durchziehen können.
Genau.
Shaggy, was sind denn deine Erinnerungen so an die frühen Hardys?
Na, ich kann mich da ganz relativ gut noch dran erinnern. Ich weiß noch, dass sie damals, also man kannte sie ja so ein bisschen schon, weil sie als Jobber schon vorher im Vorfeld aufgetreten sind. Und da war in der Zeit war es damals so, dass ein Michael Pierce Hayes damals, also Doc Hendricks, wie er in der Zeit in der WWE hieß, der hatte schon angekündigt, dass er ein Tag-Team bringt. Und die ummodelt quasi, also die beiden zurückholt und hat ihnen neue Outfits verpasst. Die sollten cool sein. Seitdem haben sie auch diese Baggy Pants getragen. hatten sie ja vorher noch nicht. Also das ist quasi Doc Hendricks als Manager hat den beiden so ein Makeover verpasst. Und ich war gleich begeistert. Ich fand das Outfit gewöhnungsbedürftig. Das war nicht die Art von Klamotten, die ich zu dem Zeitpunkt mochte damals. Aber ich fand, sie haben was Neues, Frisches in die Tag-Team-Szene und auch in die WWF damals gebracht. Und ich habe sie gerne gesehen. Ich habe sie gleich angenommen.
Das Witzige ist ja, dass Doc Hendricks auch gleich diesen Klamottenstil übernommen hat, was noch viel weniger gepasst hat irgendwie. Der ist doch auch in Baggy Pants dann rumgelaufen.
Das ist richtig. Der war ja auch schon älter.
Ja, ein bisschen. Preisfrage des Tages. Wofür steht das PS bei PS Hayes?
Ah, fuck, pure sexy. Mal.
Perfectly sexy, oder?
Ich würde sagen pure sexy, aber das können wir noch nachschauen.
Ja, also ich fand diese Kombination ein bisschen merkwürdig damals mit Michael Hayes an der Seite. Das hat für mich nicht so, also sagen wir so, es war kein natural fit, wie man so schön sagt. Also es hat nicht für mich 100% geklickt, aber es war auf jeden Fall schon mal ein guter Einstand dafür, dass die Hardys einfach reingekommen sind. Du hattest dann eben so einen erfahrenen Mann mit dem Herrn Hayes in der Mitte und dann eben die beiden Hardys dazu. Und die durften dann eben auch gleich gegen die Brood fäden, eben gegen Edge und Christian vor allem. Und diese Geschichte mit diesen beiden Teams, die zieht sich ja wirklich durch die ersten, also eigentlich durch die gesamte Karriere von beiden Teams, ne? Und die Hardys, das fand ich auch damals sehr überraschend, haben dann sehr, sehr schnell den WWE Tag Team Title gewonnen von Acolytes am 5. Juli 99. Da waren die eigentlich erst gerade ein paar Monate, also aus meiner gefühlten Erinnerung heraus, da waren die gerade mal so ein paar Monate dabei. Ich hatte die ein paar Mal gesehen, hab gesagt, ja, die sind cool. Und da waren sie auf einmal schon per Upset Tag Team Champions. Und haben das beim Titel auch relativ schnell dann wieder innerhalb eines Monats verloren. Aber trotzdem war das schon aller Ehren wert. Ne? Und man hat gesehen, dass man da versucht, was aufzubauen, dass man offensichtlich was in den Hardys sieht. Also die sind ja auch sofort gut angekommen, weil das, was Shaggy gerade gesagt hat, also die hat man gesehen. Und spätestens, wenn die 5 Minuten im Ring gestanden haben, hast du gedacht, so ja, die will ich gerne häufiger sehen. Und so ging es mir halt eigentlich auch immer. Im Zuge der Fehde mit der Brood, zum einen ist Michael Hayes irgendwann ausgestiegen, dann sind die Hardys irgendwann als Kompagnons von Gangrel als New Brood eingestiegen. Shaggy, hat sich das für dich so vernünftig angefühlt damals?
Nein, das hat schon gar nicht mehr gepasst. Das war so, dass Edge und Christian gegen Gangrel geturnt sind und Gangrel wollte quasi aber die Fehde nicht alleine bestreiten und hat sich die beiden Jungs, die Hardys, an seine Seite geholt als New Brood. Die hatten sich auch nicht wirklich optisch dann verändert. Ich glaube, sie haben ähnliche, fast immer noch die gleichen Klamotten getragen, aber waren dann quasi einfach nur namentlich die New Brood und das hat irgendwie für mich überhaupt nicht funktioniert. Also gar nicht. Ja. Ich habe mich gefreut, dass die Fehde mit Edge und Christian weitergeht, weil es war wirklich eine gute Fehde. Die hat Spaß gemacht, in vielen Matches die beiden Teams gegeneinander zu sehen, aber als New Brood, das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Nein.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, man wusste am Anfang nicht so genau, was man mit den Teams machen sollte. Also auch gerade, was diese ganzen Manager-Stable-Wechsel irgendwie angeht. Also es ging ja dann relativ schnell hoppla-hopp. Und das passt eigentlich auch dazu, dass man dann eine Matchserie zwischen Edge und Christian und den Hardys gemacht hat, um die Managerial Services von Terry Runnels, also der, ich glaube, war sie damals noch Ehefrau von Dustin Rhodes? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass sie da schon in Trennung waren. Deswegen hat man sie auch von Dustin Rhodes damals auch weggenommen als Managerin, ja, weil es einfach nicht mehr funktioniert hätte.
Das kann sein. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß auch noch genau, ich habe mich damals gefragt, warum wollen die denn die ausgerechnet als Managerin haben? Also außer, dass sie scharf aussieht. Aber ansonsten hat das für mich auch gar keinen Sinn gemacht. Aber es sind viele schöne Matches dabei rausgekommen und vor allem am wichtigsten das Leitermatch bei WWE No Mercy 1999. Kai, hast du dir das mal angeschaut? Weil das ist wirklich so der Beginn eigentlich dieser Tag-Team-Leiter-Revolution damals.
Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Ich habe mir nur das Match angeguckt, wozu wir gleich kommen.
Genau.
Deswegen, aber das Leitermatch habe ich leider nicht gesehen. Aber wenn du sagst,
das ist die Hausaufgabe für heute.
Da muss ich das mal nachholen.
Schau es dir an, das war ein großartiger Kampf. Ich muss
einmal ganz kurz sagen, ich hänge noch ein bisschen bei Gangrel fest, weil ich habe ja letztens die Rumbles gesehen nochmal, ne?
Ja.
Und ich finde, mit seinem weißen Hemd sieht er immer übertrieben so aus, als würde er auf dem Ballermann Eimer saufen. Ich finde den ganz schlimm, ey.
Das passt ja dann auch, wenn er dann da das Blut gespuckt hat, dann hat er ja auch wie den Sangria auf seinem weißen Hemd, weißt du?
Ja, so schlimm sieht er aus, ne? Der wird dann auch so versuchen, so irgendwelche 22-Jährigen aufzureißen, ganz schlimm.
Gangrel sieht heute noch viel schlimmer aus, wenn du dir mal anschaust.
Ja, habe ich ein bisschen Angst vor.
Ja, der war doch, Shaggy, wann war der bei der WXW? Letztes Jahr, vorletztes Jahr?
Es ist noch nicht so lange her auf jeden Fall. Ich kann mich nicht ganz daran erinnern, aber der hat sich auch. Er ist auf jeden Fall auch älter geworden. Das sieht man ihm an.
Ja, ich meine, das war letztes Jahr. Ich habe auch das Gefühl, dass er so ein bisschen hat. sich künstlich verjüngen lassen, um es mal so zu sagen. Er sieht so ein bisschen danach aus.
Wollte ich damit sagen. Er
ist ein bisschen an Mickey Rourke aus The Wrestler.
Vielleicht war es auch Mickey Rourke, ich weiß es nicht genau.
Ja, Shaggy, was sind denn deine Erinnerungen hier an das Leitermatch von damals? Du hast gerade schon gesagt, das war ein fantastischer Kampf. Und vor allem war das auch ein extrem wichtiger Kampf für die beiden. Also was hast du davon behalten?
Ja, ein wichtiger Kampf auf jeden Fall, was sie auch die Zukunft und den aktuellen Status angeht. Nicht unbedingt wegen Terry Reynolds, wobei du sagtest, ich meine, sie sieht scharf aus. Das könnte auch ein Grund, das würde für mich als Grund wahrscheinlich ausreichen, wenn es jetzt mein Typ gewesen wäre. Aber das, wie ich eben schon gesagt habe, es war eine großartige Fehde. Es gab unglaubliche Matches, aber das Match war quasi die Krönung der bisherigen Fehde. Das war einfach, man hat da auch Spots gesehen, die man im Vorfeld noch nicht gesehen hat. Das war einfach hart und ein unglaublicher Athlet. Man hat gesehen, diese vier, das sind Leute, die auch die Zukunft der WWE tragen könnten. Gibt denen mehr Chancen, lass sie weiter. Das Tag Team Wrestling boomt wieder. Und das hatten diese beiden Teams im großen Maße mitverschuldet, dass es echt so wieder das Tag Team Wrestling wieder so nach oben ging.
Ja, es war also ein herausragendes Match damals. Also vor allen Dingen, weil die eben, also wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen. Es gibt ja verschiedene Innovatoren des Leitermatches. Also Shawn Michaels wird immer als so jemand genannt, auch ein Razor Ramon. Aber hier wurde die Leiter auch nochmal als Hilfsmittel quasi eingesetzt, um da wirklich absolut extravagante Aktionen draus zu machen. Da ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, glaube ich, auch dieser Bocksprung über die Leiter debütiert. Also, wo quasi Matt unten festgehalten hat und Jeff ist dann den vom obersten Seil den Bocksprung über die Leiter drüber gesprungen in einen Legdrop hinein und solche Sachen. Also, die beiden Teams haben sich da gar nichts geschenkt und da gibt's auch diesen spektakulären Sturz dann am Ende, wo Jeff Hardy, da hing ja so ein Beutel mit so ein Dollar Beutel quasi dran, ich glaube gar nicht, was waren es, $50,000 meine ich, waren das oder sowas, und da ist er dann, da hat sich ja quasi dran gehängt und den konnte er nicht richtig abbinden und er ist dann wirklich mit diesem Beutel zusammen noch oben von der Leiter runtergekracht, also die beiden Teams haben da wirklich die Hütte abgerissen und das war auch wirklich diese Zeit, wo Tag Team Wrestling bei WWE absolut heiß war, also wir sprechen jetzt von 99, 2000, 2001 und wir kommen gleich natürlich noch auf die Dudleys zu sprechen, weil ohne die geht's nicht, aber generell war das damals eine Zeit, wo du viele, viele starke Tag-Teams hat. Wir haben gerade schon die Acolytes angesprochen, die waren noch dabei, also Ron Simmons und JBL. Du hattest so Teams wie Too Cool zum Beispiel, die ich auch super unterhaltsam fand. Also dann hattest du auch sowas wie Right to Censor hinterher und ich weiß nicht was. Also
nur Test und Albert und solche Teams, die auch irgendeine Art und Weise auf jeden Fall unterhaltsam waren.
Genau, mit Trish Stratus dabei, irgendwie TNA. Also da gab's immer gute Tag-Teams. Wir haben ja auch noch die Radicals natürlich gehabt mit Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero und Perry Saturn. Da gab's dann auch in verschiedenen Konstellationen diesen Stable. Aber am wichtigsten ist natürlich diese Dreier-Konstellation mit Edge und Christian, den Hardys und den Dudleys. Und die Dudleys sind kurz vorher auch, die sind debütiert in Ende 99, Mitte 99. Bubba Ray damals noch mit dem Stotter-Gimmick, was ich habe heute noch mal das Table-Match vom Royal Rumble 2000 gesehen. Das ist schon ein bisschen albern mit dem Stottern, ne? Also ich weiß nicht, warum man das haben musste. Aber
das macht das so im Match auch, oder was?
Nee, aber es hat vorher gemacht. So.
Also ja, okay, wollte schon sagen.
Nee, im Match nicht, aber der hat halt vorhin eine Ansprache gehalten und so, aber die Dudleys damals ja auch dann debütiert, unter anderem auch gegen die Acolytes und haben da ja, es gibt eine schöne Doku auf dem WWE-Network, wo die Dudleys darüber reden, wie sie damals aufgenommen wurden und dass sie Schiss gehabt haben, dass sie eben von den Acolytes verprügelt werden. Ja, und aber dann im Endeffekt haben sie halt das alles über sich ergehen lassen, weil Ron Simmons und JBL halt bekannt dafür waren, dass sie gerne austeilen. Ja, und
ich hasse JBL, dann, ne?
Ganz im Ernst, ich fand die Acolytes damals richtig geil. Die haben so Spaß gemacht.
Ich hasse nur JBL als Mensch.
Ja, das wahrscheinlich auch zu Recht. Aber ich glaube, der Shaggy wird mir da zustimmen, dass die Acolytes damals eine Mordsgaudi gemacht haben.
Das war super, die waren heiß und ich fand auch die Charaktere witzig. Also so als Acolytes fand ich die super. Und ich fand auch JBL dann in seinem Single One richtig gut. Was JBL als Kommentator ist mal wieder eine ganz andere Sache. Da kann ich verstehen, dass du ihn vielleicht nicht so sehr magst.
Ja, aber es gibt ja auch so viele schlimme Geschichten einfach über ihn, jetzt also auch zu Wrestler-Zeiten, dass er halt wirklich teilweise extra stiff gearbeitet hat und sowas und dass er halt schon so ein richtig arrogantes Etwas ist.
JBL ist, glaube ich, extrem oldschool einfach und deswegen, der hat sich da halt diese ganzen alten Geschichten rausgenommen, ne? Wenn da ein junger Typ ankommt oder sonst irgendwas, der einen nicht respektiert, dann haust dem halt ein paar aufs Maul oder bearbeitest ihn halt besonders, behandelst den besonders schlecht. Da wird auch nochmal drauf eingegangen in dieser Kurzdoku, die ich da gerade angesprochen habe, dass ja zum Beispiel Public Enemy dabei waren und die sind wohl nach Strich und Faden von Acolytes verprügelt worden, weil die manche Sachen nicht mitmachen wollten vorher. Und da gab's halt dann ordentlich auf die Nase von JBL. Aber als Zuschauer, wenn man das nicht weiß, ist das halt schon manchmal auch ganz lustig, sage ich mal.
Wo wäre JBL mal auch an so einen Typen geraten wie Kurt Angle, der MMA konnte? Das wäre geil gewesen.
Ja, ach. Auf jeden Fall, dieses Tables-Match vom Royal Rumble 2000 möchte ich hier gerne mal hervorheben, weil das ist für mich bis heute noch das beste Tables-Match überhaupt. Kai, das hast du dir aber hoffentlich angeguckt.
Genau. Ich muss nämlich noch mal ganz kurz fragen, und zwar, wann hat man in dem Match verloren?
Wenn beide Teampartner quasi durch eine aktive Aktion des Gegners durch den Tisch gegangen sind. Das war nämlich das Geile damals daran.
Okay, aber das war aber dann auch nicht mit Elimination, oder? Weil,
es ist 2-0 halt, oder 2-1 hat, der hat gewonnen, so ungefähr. Es war, wenn einer quasi durch den Tisch gegangen ist, war er nicht aus dem Match raus, genau. Sondern durfte noch dran teilnehmen.
Weil das hatte mich nämlich erst verwirrt, weil ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Der fliegt durch, aber das Match ist nicht vorbei. Okay, jetzt fliegt Jeff Hardy durch, aber die kriegen keinen Punkt. Und was wollen die jetzt von mir gerade? Also ich war erst sehr krass mit den Regeln beschäftigt, aber man muss einfach sagen, ich finde das, also in dem Match waren so viele Pendants zu einem Nearfall, weil da wurde immer Suplex angesetzt und dann kam gerade der Tag Team Partner, hat den Tisch weggeschmissen, was auch alles verdammt gefährliche Spots waren, fand ich, weil wenn einer mal auf so einem Tischbein landet, das ist nicht gut.
Nee.
Und das war so oft da, dann wurde irgendwie der ein Superplex angesetzt und dann kommt in der letzten Minute D-Von und packt den Tisch weg. Und das wurde so häufig gemacht, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch gerade durch eine Regel, die ich heute sehr kacke finde. Und zwar, wenn du jetzt irgendwie, Jeff Hardy macht eine Swatterbomb, Gegner weicht aus, Jeff Hardy fliegt durch den Tisch, Jeff Hardy hat verloren. Das ist irgendwie so unbefriedigend, sage ich jetzt mal. Ja. Und da war es ja wirklich
das,
so, wie du
das ist so wie der Title, der Title Change von John Cena gegen Sheamus, weißt du, wo man genau, wo das halt auch.
Ja, genau sowas.
Halb schubste er ihn und halb fiel er durch, so ungefähr.
Ja, das ist dieses, ist jetzt irgendwie nicht das, was ich mir erhofft habe von einem Table Match. Deswegen fand ich es da sehr gut, weil er so gehen auch noch viel mehr Tische kaputt, ne, muss man ja auch mal sagen. Aber weil dann wird man da durch den Tisch gesprungen und hier und da weicht einer aus. Das war natürlich sehr cool. Und dadurch kam halt hier auch diese Spannung zustande, dass entweder jemand ist ausgewichen, dadurch flog dann der Gegner durch den Tisch und in der letzten Sekunde wurde der Tisch nochmal weggezogen und es kam ja auch zu so vielen heftigen Spots und auch Sachen, die jetzt gerade am Ende, diese Swanton Bomb von der Stage, nenne ich es mal, durch den Tisch, das ist eine Sache, die auch heute...
Aufgang eigentlich war das, ne? Das war ja Madison Square Garden, das war eigentlich dieser Gang gewesen,
dieser durch Eingang den du
halt in die Halle kommst.
Genau. Ja. Und das ist ja das, was heute noch so häufig in irgendwelchen Videopackages verwendet wird, auch gerne mal in diesem Don't Try This at Home Videopackage. Also, ich finde, das merkt man generell auch, wenn wir jetzt gleich nochmal weitergehen, wie viele Szenen der Hardys heute noch diese typischen Videopackage-Szenen sind.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, also das Match werde ich nachher auch nochmal meiner Freundin zeigen.
Das ist auch das, wie Olaf gesagt hat, das ist, glaube ich, wirklich das beste Tables-Match, was es gab überhaupt. Ich meine, für mich ist es eines der ersten, das ich wirklich wahrnehme, dass ich mich noch erinnern kann. Und ich weiß aber auch, dass es wahrscheinlich wohl das Beste ist. Es waren einfach so viele Bums da in dem Match. Das war unglaublich. Ich will mir das Match auch gleich nochmal anschauen. Gut, dass du es sagst, Kai. Gute Idee.
Also wisst ihr, was ich daran so liebe? Einmal ganz kurz, um vielleicht auch gleich nochmal irgendwie die Brücke zu schlagen, irgendwann zu den TLC-Matches. Was ich daran liebe ist, das klingt zwar komplett doof, aber das hat für mich auch so einen gewissen Videospielcharakter, weil du hast eben diese drei Teams dann und jeder hat so seine Spezialwaffe und dann kombinierst du das. Das ist so wie irgendwie, du hast irgendwie einen Gegner und der ist mega krass, wenn es dunkel ist. Und auf einmal musst du gegen den vorher normal kämpfen und dann einmal in so einem dunklen Raum. Und das liebe ich daran einfach, dieses, also das ist halt so perfekt schlüssig und jeder hat auch seine tödlichste Waffe, nenne ich jetzt mal. Also ich finde das so geil, ne?
WWE hat das ja damals einfach ganz geschickt aufgebaut, also innerhalb dieser Geschichten, ne? Also auch, dass Edge und Christian auf einmal hinterher dann die Meister der Stühle geworden sind.
Mit dem Concerto. Das hat genau. So einen geilen Sinn immer, ne? Ich liebe das.
Shaggy, du wolltest noch etwas sagen.
Ich wollte im Grunde das sagen, was du gerade schon gesagt hast. Du hast es mir vorweggenommen.
Oh, es tut mir leid.
Das macht
nichts. Auf jeden Fall, wer das Tables-Match zwischen den beiden Teams noch nicht gesehen hat, soll sich das echt mal anschauen. Also, weil ich finde, dass danach, also allein aufgrund dieser Freiheiten, die das Regelwerk gelassen hat, ich weiß, ich habe damals das auch nicht verstanden. Ich habe das damals angeschaut und dachte mir so, hä, was, wie denn jetzt? Ist ein Tisch oder zwei Tische oder irgendwie drei? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt war es mir auch irgendwann egal, weil das einfach so eine das war ja eine Kakophonie an zerbrochenen Tischen irgendwie. Es ist so viel kaputt gegangen einfach. Und das ist, da sind so, Kai hat es gerade gesagt, also allein diese Momente, wenn dann, ich glaube, das ist Devon, der dann draußen ist und erst kommt Matt angeflogen und fliegt durch den Tisch und Devon rettet sich und lehnt sich an einen anderen Tisch. Auf einmal kommt Jeff mit dem Flip übers oberste Seil und Devon muss aus dem Weg springen und Jeff fliegt halt eben durch den nächsten Tisch. Das ging halt damals, weil du dieses enge Regelwerk nicht hattest. Also, ich fand, das war ein absolut genialer Kampf mit so vielen kreativen Spots. Also, ich liebe den Kampf. Ich habe den, glaube ich, auch, das ist mit einer der Gimmick-Matches, die ich mir mit am häufigsten angeschaut habe, weil ich den so großartig fand. Das ist aber übrigens sowieso ein sehr guter Royal Rumble.
Ganz kurz dazu, was ich auch schön finde, ist, das war ja auch der Vorteil quasi der Hardys, was wir gerade schon mal gesagt haben. Dieses, heutzutage, wenn du ein Hell in a Cell-Match hast oder ein Leiter-Match, du weißt ja teilweise, mit welchen Spots du rechnen musst. Mm. Das war ja damals nicht so. Damals war, es ist entweder ein neues Konzept oder ein Konzept, was noch nicht komplett ausgelutscht ist, weil es seinen eigenen Pay-Per-View hatte. Hallo TLC. und da war dann dieses, wenn dann irgendein Move passiert, den kanntest du in 99% aller Fälle noch nicht.
Ja.
Heutzutage kennst du halt die meisten Ladder-Spots. Deswegen bist du natürlich immer noch überrascht, wenn jetzt irgendwie ein Sami Zayn durch eine Leiter durchspringt. Aber trotzdem, du weißt heutzutage meistens, mit was du rechnen musst.
Das stimmt. Also auch als Jeff Hardy da am Ende auf diesem Aufgang stand, du hast gedacht, so, dass der springt jetzt nicht die Swanton-Bomb, der springt die einfach nicht, das kann der nicht bringen. Ne? Und dann macht er es halt trotzdem so.
Ich glaube, dieser Satz, also allein mit dem Satz kannst du die gesamte Karriere von Jeff Hardy zusammenfassen.
Ja, aber das war ein super geiles Match und allerspätestens da hat man gemerkt, dass diese beiden Teams auf jeden Fall da mit dabei sind, wenn sie die Tag-Team-Division revolutionieren wollen. Und dann ging das ja weiter, indem man dann noch eben in diese laufende Fehde noch Edge und Christian reingeworfen hat. Und man hat ja die Hardys noch aufgerüstet, sagen wir es mal so, mit Lita, ne, die dann das Team Extreme quasi komplettiert hat. Anfang 2000 ist das gewesen sein. Die war vorher bei ECW als, wie hieß sie, Shaggy? Miss Congeniality, oder?
Genau, an der Seite von, ich glaube, Roadkill und Danny Doring.
Genau.
Da war sie auch schon, da war sie bei den Fans total over und dann kam sie zur WWE und trat erstmal nur als Managerin von S.A. Rios an damals, auch einer der Light Heavyweights der WWF und um den sollte auch um ihn und Takami Shinoko sollte die neue Light Heavyweight Division gebaut werden, aber da kam auch nicht wirklich gut an und der hatte halt auch nicht wirklich viel Charisma. Guter Highflyer, aber da war nicht viel dahinter und da an der dessen Seite war sie verschwendet und dann tat man sie an die Seite von den Hardy Boys und meines Wissens war sie zu dem Zeitpunkt auch schon, war sie da schon mit Matt Hardy im Privaten liiert? Ich glaube ja. Und da passte das einfach gut und das Team Extreme war geboren.
Und das hat ja auch so gut funktioniert einfach, also das war wirklich so Arsch auf Eimer, also du hast die gesehen, hast gedacht so, ja, die passen einfach zusammen, also weil Lita natürlich dann auch irgendwie die passende Klamotur gehabt hat und später, also jetzt, das war in der Anfangsphase noch nicht so, und später ist sie ja dann ja auch wirklich aktiv geworden. Also am Anfang war sie nur Begleiterin und später ist sie dann eben auch wirklich ein aktiver Teil der Matches geworden. Da gab es ja dann auch Mixed Tag Team Matches oder auch diverse Eingriffe von ihr, wo sie dann auch wirklich ihre Hurricane Runners aus allen möglichen Situationen gezeigt hat. Also das war einfach auch eine perfekte Ergänzung, weil man hat ja die Hardys halt immer gern gesehen, aber ich finde auch immer noch, dass es fehlte noch immer so ein bisschen Charakter außerhalb dieses extremen Kram. Und das hat eben dann Lita auch noch mit reingebracht, weil du einfach gesagt hast, so, ja, das ist quasi so eine Gruppe junger, hipper Typen und mit einem hübschen Mädel dabei. Und das hat einfach funktioniert. Und damit würde ich sagen, kommen wir einfach mal Richtung der absoluten Revolution des Spot Wrestling. Das fing nämlich dann an bei WrestleMania 2000, das Triple Threat Ladder Match zwischen den Hardys, Edge und Christian und den Dudleys. Und bis heute verstehe ich nicht, also das war zwar als Ladder Match angesetzt, aber eigentlich ist es schon ein TLC Match, wenn man ehrlich ist. Shaggy, wie hast du damals den Kampf gesehen?
Na, das war für mich, also WrestleMania 2000 ist ja sowieso auch keine schlechte WrestleMania, würde ich mal behaupten, Olaf und Kai. Und,
kann man so machen.
Also,
da waren
so
ein paar Sachen dabei, die waren sehr unterhaltsam. Es waren ein paar Sachen dabei, die waren nicht so geil, aber es ist auf jeden Fall ein super unterhaltsamer WrestleMania und ich finde, das ist halt die WrestleMania, diese Attitude-Era eigentlich auch fast am besten widerspiegelt, mit der die danach kommt.
Und es war eine Art Showstealer an dem Abend. Klar kann man schon sagen, es war ein TLC-Match, offiziell war es das ja noch nicht, aber es kamen auch Stühle und Tische zum Einsatz und natürlich die Leitern. Aber Ich finde es schöner, wenn man sagt, das erste TLC-Match war beim, das erste richtige TLC-Match war beim SummerSlam. Und das war quasi nochmal die Road dahin. Es war ein tolles Match, aber danach, was danach noch kam, hat das nochmal getoppt. Und das haben die beiden, also alle drei Teams, einfach geschafft, das auch dann immer nochmal zu toppen. Und das ist großartig. Das Match ist super. Aber jeder, der es nicht gesehen hat bei WrestleMania, muss das unbedingt auch nachholen.
Auf jeden Fall. Kai, hast du jetzt das Match inzwischen nachgeholt? Du warst ja damals dann, lass mich nicht lügen, keine Ahnung.
4?
9? Nee, 9?
2000, ach. Wenn ich... Also, wenn die Tag Team League ist, dann bringe ich dir einen Rechenschieber mit. Wenn ich 99,4 war, wie alt war ich dann 2000? Also, liebe Hörer, das ist eine Frage mal für die ganze Community.
Ich werde bezahlt fürs Schreiben, nicht fürs Rechnen.
Ihr wisst jetzt, warum, liebe Hörer, ihr wisst jetzt, warum Olaf kein Mathematiker geworden ist, sondern hier Podcast unter anderem macht.
Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken.
Genau das.
Na, klar, das ist ja auch, das Match war natürlich auch auf der DVD drauf. Das habe ich auch mehrfach gesehen. Und ja, ich fand das ganz gut. Also, ich sag mal so, ist jetzt noch nicht das Nonplusultra, was irgendwann mal kam. Aber du hast da schon gemerkt, also diese, wir haben das ja schon mal häufiger gesagt, wenn irgendwie gewisse Leute, du weißt, okay, das sind alles gute Worker, aber vielleicht kommt da kein gutes Match bei rum. Nakamura, Bobby Roode zusammen zum Beispiel. Weil es auch so, wo ich gesagt habe, oh, beide irgendwie cool, aber hat nichts gegeben. Aber das hat bei denen gemerkt, und das waren ja drei Tech-Teams, quasi 6 Leute, und alle 6 Leute haben sich irgendwie vom Prinzip her blind verstanden. Und darauf konnte man irgendwie gut aufbauen, finde ich. Und das deswegen, ja. War das eine gute, ich nenne es mal die Grundlage für alles Weitere, was dann noch gefolgt ist an Matches zwischen denen.
Ja, es ist halt wirklich eine Steigerung hier drin. Also wenn man es jetzt mal so anschaut, also jetzt erstmal dieses Tables-Match, dann hast du halt eben das Ladders-Match und dann eben ein paar Monate später beim SummerSlam 2000 gab es dann das erste Tables and Ladders and Chairs-Match. Und ich höre in meinem inneren Ohr Mick Foley rufen, der das ja angekündigt hat damals, mit dem Tables and Ladders and Chairs. Und also dieser Kampf, da kann man gar nicht in, das kann man gar nicht in Worte fassen, was da alles passiert ist. Genauso wie das Jahr drauf bei WrestleMania 17, bei dem Ladder-Match. Ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, welches mir da besser gefällt. Also ich finde beim WrestleMania 17er TLC-Match gefällt es mir halt gut, dass man da noch die Partner und Manager irgendwie mit eingebunden hat. Also damals waren das ja hier Spike Dudley auf Seiten der Dudleys, dann Lita für die Hardys und dann eben Rhino auf Seiten von Edge und Christian. Andererseits, es gibt halt nur ein erstes Mal, deswegen ist es eine, das erste TLC-Match ist halt dann eben auch schon was ganz Besonderes und immer die Sprünge von Jeff von der Leiter runter, absoluter Wahnsinn.
Ich bin gerade gar nicht mehr sicher, welches ist. Also, wurde in dem ersten Jeff Hardy von der Leiter, war da dieser Spear von Edge, war das am ersten?
Nee, das war im zweiten.
Okay, und war es im ersten oder im zweiten, wo dann Edge und Christian auf dem Tisch quasi saßen?
Auf dem Tisch?
Also, ich glaube, das war auch im
wo die zweiten, den Titel runtergenommen haben, weißt du?
Das war, glaube ich, auch im zweiten.
Okay, also,
ich
weil
mein, das war auch im zweiten.
Ich komme da nämlich krass durcheinander bei den beiden Matches immer. Also, dass ich mir nicht merken kann, gesehen, wo was war. Okay.
Nee, also ist egal, wie man es dreht und wendet. Also es waren zwei fantastische Matches. Wir springen da jetzt ein bisschen, weil ja, die muss man sich einfach selbst angeschaut haben, glaube ich. Also weil das sind legendäre Kämpfe und ihr wollt ja immer Empfehlungen von uns. Also wir haben jetzt eigentlich 3 Matches hintereinander. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann die auf jeden Fall nachholen. Und diese Serie an Gimmick-Matches ging dann halt eben noch weiter. Und der Witz ist eigentlich, dass die Hardys waren immer der Jäger. Also die haben immer wieder versucht, hier die Matches wieder und den Gürtel vor allem zu holen. Und sie haben es nicht geschafft. Ne? Es hat wirklich dann Ewigkeiten gedauert bis Unforgiven 2000, bis sie dann wirklich das nächste Mal den Titel gewonnen haben. Und da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, weil ich weiß noch bei WrestleMania 17, da habe ich das mit einem Kumpel zusammengeschaut, spät abends damals noch, da wurde mir das Video noch geliefert über einen Tape Trader irgendwie damals. Und wir waren beide riesen Hardys-Fan und wir haben da vorgesessen und so, ja komm, die müssen das jetzt machen beim TLC-Match beim zweiten. Und am Ende, als wir dann gesehen haben, wo dann dieser Tisch oben auf den Leitern drauf stand und wo dann Edge und Christian da hochgeklettert sind, so, das kann doch nicht wahr sein, die Ärsche holen sich jetzt hier den Gürtel, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dieser Aufbau war halt auch so clever, weil du hast dann halt die ganze Zeit mitgefiebert und dann bei Unforgiven 2000 gab es dann endlich den Moment, wo die Hardys in einem Cage-Match Edge und Christian besiegt haben und sich eben die Titel holen durften und sich sichern durften. Und das war ein geiler Moment. Da gab es dann auch unter anderem einen Hurricane Runner von Lita irgendwie nach draußen, wo sie ganz übel auf dem Hintern gelandet ist, auch mal anschauen. Und auch sehr emotionale Abschlusssequenzen. Also das waren damals einfach, das war eine geile Zeit fürs Tag Team Wrestling, um es einfach mal so ganz kurz zusammenzufassen. Ne?
Das war eine großartige Zeit. Ich stelle mir jetzt gerade Olaf mit seinem Freund vor, wie da vorm Fernseher sitzen in ihren Oversize-Klamotten und dann im Hardy-T-Shirts und dann den Hardys zujubeln. Das finde ich witzig. Aber man muss dazu sagen, dass sie die Titel natürlich auch wieder an das bessere Team verloren haben.
Ja.
An Edge und Christian, die sich dann als Los Conquistadores verkleidet hatten. Ich glaube, das war bei No Mercy später, kurze Zeit später. Also die haben den Titel ja auch nicht lang gehalten, leider nicht.
Das stimmt. Oh, Los Conquistadores, das war auch sehr lustig damals. Das war ja schon in dieser goofy Edge und Christian Zeit dann so langsam, wo die beiden dann ja auch, wo die Conquistadores irgendwelche Interviews führen sollten und dann immer nur mit Sie geantwortet haben.
Sie. Ja. Aber auch Edge und Christian haben die Titel dann an die Conquistadores auch wieder verloren. Das war eine lustige Geschichte. Und da waren es dann die Hardy Boys unter den Masken.
Ja, warum auch nicht? Wie du mir, so ich dir und so. Nein, aber das war damals einfach eine gute Zeit. Ich fand diese Conquistadors-Geschichte, fand ich damals nicht so wirklich lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen die Athletik ist so ein bisschen verloren gegangen. Aber das Problem war auch, also was ich da auch gemerkt habe, du hast irgendwann einfach erwartet, dass sich die Teams quasi im Ring umbringen. Also du wolltest halt immer mehr haben. Und wenn das dann ein normales Tag-Team-Match war, da hast du direkt gedacht so, ja, okay, war ja ganz nett, ne?
Ja, die Erwartungshaltung war einfach viel höher, als wenn es jetzt vorher normale Matches gewesen wären, das ist klar.
Ja, die haben halt echt viel. Shaggy, meinst du, die haben damit was kaputt gemacht? Also so, meinst du, die haben die Messlatte zu hoch gelegt?
Also die konnten auf jeden Fall irgendwann diese Messlatte nicht mehr erreichen mit dieser Match-Serie, wie wir jetzt gerade erwähnt haben. Ich meine, es fing ja mit dem Tables-Match an. Es haben immer eins draufgelegt, immer etwas mehr. Irgendwann ging es einfach nicht mehr. Und da musste man einfach erstmal wieder runterkommen und die Erwartungshaltung wieder nach unten schrauben. Die Publikum wäre enttäuscht gewesen, wenn jetzt noch ein TLC-Match gewesen wäre und das hätte das andere nicht getoppt. Oder wie hätte man sonst toppen sollen? Also es war schon richtig, da erstmal einen Schritt zurückzugehen.
Ja, es musste irgendwann gemacht werden, vor allem das, also selbst Edge sagt ja bis heute irgendwie, dass diese TLC-Matches so extrem und die Leiter-Matches, die er da bestritten hat gegen die Hardys, dass die extrem viel Schaden auch an seinem Körper angerichtet haben, was ja auch absolut klar ist. Ich meine, man muss sich nur mal die Bumps annehmen und andere Stürze ansehen, die die beiden da genommen haben oder die ganzen Teams. Also das war schon übel einfach. Ne? Und heute, Also wir haben jetzt eigentlich angesprochen, das waren jetzt eigentlich so 4, 5, 6 Matches innerhalb von einem Jahr, wo sich die Teams eigentlich da fast umgebracht haben. Und die haben ja dann auch über Hausshows noch teilweise Leitermatches bestritten und all so ein Kram, ne? Einfach um den Leuten das zu geben, was sie wollen. Ne? Und das ist einfach der pure Wahnsinn gewesen. Das kannst du heute eigentlich nicht mehr so bringen. Und deswegen ist es ganz richtig. Also man hat ja dann so ein bisschen versucht, die Tag Team Division wieder so ein bisschen zu beruhigen, sagen wir es so. Aber so ein Jeff Hardy ist halt dann trotzdem jemand gewesen, der ist schon extrem hervorgestochen. Und man hat deswegen auch schon gemerkt, dass der vielleicht zu mehr bestimmt war. Und da hat man ja 2001 auch mal probiert, ihn als Einzelwrestler irgendwie da zu etablieren. Ne? Also da gab es ja den Two-Man-Power-Trip. Shaggy, wie fandest du den eigentlich? Mochtest du den?
Den Two-Man-Power-Trip?
Ja.
Ich bin mir nicht so mehr so sicher. Also ich fand es damals, fand ich es irgendwie so, relativ unterhaltsam. Aber so im Nachhinein betrachtet, weiß ich nicht, ob dann die Star-Ups, wie Triple H, weiß ich nicht, ob das, ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet war es eher eine Szenerie, die ich lieber vergessen würde. Aber damals fand ich es unterhaltsam.
Ich fand es total nervig.
Ja?
Damals schon. Ja, ich fand es
total Ich bin nervig. Ich bin ja ein kleiner Trash-Fan, so ein bisschen, wenn man so will. Und das war schon ein bisschen trashig. Deswegen fand ich es damals auch ganz cool, aber so echt, jetzt, ich kann auch verstehen, dass du es nervig fandest, ganz klar.
Also der Two-Man-Power-Trip, um das mal ganz kurz aufzurollen, ist Triple H und Steve Austin waren das damals, die ja quasi dann versucht haben, die WWE im Alleingang zu regieren. Und da war Triple H, dann obwohl er eigentlich ja schon mehrfacher Heavyweight-Champion gewesen ist, war er dann IC-Champion, hat aber dann vollkommen überraschend den Titel an Jeff Hardy verloren. Und das war auch ein geiler Moment damals. Ich weiß auch noch, da bin ich auch sehr, sehr viel auf und abgesprungen, weil ich das absolut nicht erwartet habe, weil Jeff Hardy war damals für mich ein Singles-Wrestler und der hat dann eben diese Chance gekriegt und da hat man dann gemerkt, so, ja, okay, klappt, ne? Da hat gute Reaktion gezogen und auch wenn der Titel danach relativ schnell wieder verloren hat, hat man das zumindest mal ausprobiert und Jeff Hardy hat dann in der Folge dessen auch zum Beispiel den Lightweight-Title gehalten von Jerry Lynn, war diverse Male Hardcore-Champion, erste Mal von Mike Awesome damals gewonnen. Awesome, Mike, awesome. Übrigens auch ein sehr unterschätzter Wrestler, habe ich ja schon mal erwähnt. Ich weiß es nicht.
Der litt aber auch an verschiedenen schlechten Gimmicks, die ihm zeitweise irgendwie aufgedrückt wurden. Da haben wir, glaube ich, schon mal
aber
in einem anderen Podcast drüber geredet. Aber es ist ein sehr unterschätzter Mann. Definitiv einer der besten Big Men seiner Zeit.
Ja, aber auf jeden Fall, also wenn man sich die alten ECW-Matches von ihm anschaut, also gegen Masato Tanaka und so, das hat schon richtig Spaß gemacht. Ne? Aber man hat halt hier gemerkt, dass WWE so ein bisschen mehr auf Jeff Hardy setzt. Und ja, Matt Hardy hat dann als Ausgleich so den European-Title bekommen. So. Aber hat der European-Title jemals was bedeutet? Ich weiß es nicht.
Ja, ganz am Anfang. Der erste Titelgewinn von Davey Boy Smith, der hatte, glaube ich, noch eine Bedeutung. Aber du sagtest, Jeff Hardy hat gute Kritiken vom Publikum bekommen oder gut angekommen. Ich würde sogar sagen, er ist sehr, sehr gut angekommen zu der Zeit. Und ich habe mit dem Intercontinental-Titelgewinn, ich habe in ihm quasi sowas, man hat ihn ja sowieso als jungen Shawn Michaels oder sowas bezeichnet. Shawn Michaels ist aus dem Team damals gekommen, hat sich einen Intercontinental-Titel geholt. Bret Hart ähnlich. Also man hätte den Weg da mit ihm schon gehen können.
Ja. Das stimmt absolut. Ja, dieser Vergleich mit Shawn Michaels, der kam halt ja immer wieder, weil ich habe ja auch gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, dass mich die Hardys so ein bisschen an die Rockers, also an die zeitgemäßen Rockers irgendwie erinnert haben. Und dieser Vergleich kommt da nicht von ungefähr, ne? Also zu der Zeit man vergleicht ja automatisch so die Tag-Team-Mitglieder immer so untereinander. Und man hat halt immer so gesagt, so Jeff Hardy war irgendwann halt ganz oben und Matt Hardy war halt so, der war halt dabei, oder? Also Kai, auch wenn du jetzt die Zeit nicht unbedingt so wahrgenommen hast, aber du kennst ja die Kämpfer. Also, wie war so dein Eindruck von dieser Chemie oder von der von dieser Konstellation innerhalb des Teams eigentlich?
Ich fand, das hat sich ja immer irgendwie so ein bisschen beibehalten, ne? Also, weil Matt Hardy war immer so der dann irgendwie versucht wurde, ich sag jetzt mal ganz hart, relevant zu halten. Also, wo man gesagt hat, ja, okay, dann Jeff, du gewinnst jetzt hier den IC-Title oder irgendwas. Ja, Matt Hardy, okay, European Title. Und später war es ja auch so, Jeff, du wirst jetzt World Champ. Und Matt, ja, hier, ECW Champion. Das war also, Matt war ja eigentlich immer der, wo man gesagt hat, ja, so Hardy Boys, Matt und Jeff sind ganz cool. Aber wenn wir jetzt uns einen aussuchen müssten, würden wir nie Matt Hardy nehmen, weil der ist eigentlich im Vergleich zu Jeff Hardy langweilig. Also das war ja wirklich ganz hart. Du hast es ja auch teilweise gemerkt, wenn dann irgendwie ein Matt Hardy hat ja alleine nie so Reaktion gezogen wie ein Jeff Hardy. Also war ja eigentlich immer Fakt und ich bin auch ganz ehrlich, Matt Hardy war mir auch irgendwie damals, gerade so als krasser Jeff Hardy-Fan, eigentlich immer egal.
Ja, er kämpfte schon im Schatten seines Bruders, das kann man auf jeden Fall sagen, weil Jeff ja auch die krasseren Aktionen einfach gezeigt hatte.
Ja, wäre auch interessanter, klar, deswegen. Also von
hat er auch mehr natürliches Charisma einfach, oder? Also ich finde, das hat man auch immer so gemerkt, dass bei Matt hat man immer so das Gefühl gehabt, so ja, das ist halt der Vernünftige, der Brave, und Jeff Hardy ist halt so der Devil, der einfach da komplett abgeht, um irgendwie seinen Körper wirklich komplett in seinen Gegner hineinwirft, um irgendwie das Ding zu gewinnen. Und ich fand auch immer so von den Bewegungsabläufen her, du hast immer sofort erkannt, dass es ein Jeff Hardy ist. Und bei Matt Hardy wirkte es immer etwas bemühter, sagen wir es mal so.
Der war ja auch sehr, sehr klobig, so von der Bewegung her schon damals. Heute ist es irgendwie so dem Alter geschuldet, aber damals war es einfach irgendwie so ein bisschen holprig. Und ich fand Matt Hardy, auch wenn man ihn immer erkannt hat, aber er sah trotzdem ziemlich Standard aus. Der hatte da halt seine komische Tarn-Raver-Hose an und seinen Zopf oder halt seine langen Haare. Und das war's. Und Jeff Hardy hatte dann irgendwie seinen Face-Paint teilweise, seine pinken, grünen, blauen, roten, lila Haare, die auch manchmal Rastas waren, seine Armbänder. Also das war einfach grundlegend komplett anders.
Ja, man hatte gemerkt, dass Jeff Hardy ist ja irgendwie so ein Künstler oder so ein Freigeist einfach, ne? Man kennt das ja, der malt ja auch jetzt inzwischen, der hat irgendwie Musik gemacht und keine Ahnung was, oder macht immer noch Musik. Er
macht ja alles. Also,
genau, ja, aber der ist halt ein Künstler, also er probiert halt alles irgendwie aus, als wenn er vielleicht das eine oder andere jetzt künstlerisch nur so learning by doing kann, so ungefähr, aber der ist einfach ein kreativerer Mensch, glaube ich, einfach, als es ein Matt Hardy ist. Andererseits finde ich eben, dass Matt Hardy, auch wenn er vielleicht nicht so der Wrestler gewesen ist, der so den, wie soll man sagen, den sofortigen Star-Appeal gehabt hat, finde ich, dass Matt Hardy, wenn er dann am Mikro gewesen ist und wenn er die Möglichkeiten gehabt hat, dann konnte der auch glänzen. Also gerade wenn er sein Gimmick selbst in die Hand nehmen konnte. Und damit spiele ich natürlich schon auf den nächsten Schritt an. Also wir haben es jetzt so ein bisschen angedeutet. Also die beiden haben sich so ein bisschen voneinander entfernt. zwischen 2001, 2002. Also da Jeff Hardy war da mehr einzeln unterwegs, hat auch noch andere große Matches bestritten. Also zum Beispiel mit gegen Rob Van Dam bei Invasion 2001. Ein sehr, sehr cooles Hardcore-Match. Das sollte man sich dann auch anschauen. Und dann hat sich aber schon so lange dieser Split des Tag-Teams angedeutet, nämlich bei Survivor Series 2001 gegen die Dudleys. Shaggy, was ist da passiert?
Ja, das war dieses großartige Cage-Match der Dudleys gegen die Hardys. Und wir haben ja schon gesagt, dass es ein bisschen gekrieselt hatte schon bei den Hardys. Aber die Hardys haben da als Team noch funktioniert, hatten die Dudleys auch so weit, dass sie aus dem Ring klettern konnten. Und ich glaube, Matt ist rausgeklettert, aber Jeff wollte nochmal für das Publikum oder wer weiß das schon, vielleicht für sich selber, nochmal eine Swanton-Bomb zeigen, weil einer der Dudleys unten im Ring auf dem Tisch lag. Jeff setzt die Swanton an, die Dudleys weichen aus und der kracht durch den Tisch. Und das war quasi der Anfang vom Ende, der Beginn des ersten Splits quasi der Hardys.
Genau, einer von vielen Splits. Da gab es mehrere im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte, aber das war hier sozusagen der Anfang. Da ging es dann weiter mit einem Match bei Vengeance mit Lita als Special Referee. Die beiden haben sich dann ein wenig später nochmal zusammengerauft, aber man hat halt gemerkt, so ja, okay, irgendwie gehen hier die Wege auseinander und das muss dann noch irgendwann getan werden. Das hat dann aber dazu geführt, dass Matt Hardy sich mehr Freiheit nehmen konnte. Matt Hardy ist dann bei SmackDown gelandet, Jeff Hardy ist bei Raw gelandet, das war im Zuge des Roster-Splits von 2002. Damals war SmackDown wurde geleitet von Stephanie McMahon als General Manager, bei Raw war das Eric Bischoff. Und ja, also Matt Hardy hat dann Matt Hardy Version 1 kreiert. Und ich habe heute nochmal so drüber nachgedacht, als ich hier den ganzen Kram zusammengetragen habe. Und ich muss sagen, mich erinnert diese Version-One-Geschichte, ist für mich auch irgendwie so ein bisschen eine Version-One von der Broken-Geschichte, wenn man sich mal so die Art und Weise anhört, wie ein Matt Hardy da spricht. Also ich will das jetzt nicht nachmachen, das wäre ein bisschen albern.
Das kann man, glaube ich, nicht.
Das wollen wir aber hören, ja. Olaf.
Nein, das will man nicht hören. Aber er spricht dieses Version One ja auch so, er spricht ja One, ne, spricht er das ja aus, ne? Und ich glaube, dass er da schon so ein bisschen probiert hat, was er halt mit seiner Stimme machen kann, um sich von anderen abzusetzen. Und ich glaube auch, dass das halt so eine Art ist, mit der er versucht hat, eben sich in dem Broken Gimmick eben eine Identität zu verschaffen, natürlich. Und diese Version One Geschichte war, ich fand die total geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war dann der Sensei of Mattitude und hatte seinen Follower Shannon Moore dabei gehabt und so. Und ich liebe diese Einblendung von damals. Also, Shaggy, kannst du dich noch dran erinnern, als Matt Hardy dann reingekommen ist, diese Einblendung, die dann da kam?
Also quasi, der Computer macht ein Update aus dem alten Matt Hardy, wird die Version One. Und das war schon großartig. Ich hab das auch geliebt, das Gimmick. Und ich fand zu dem Zeitpunkt das erste Mal quasi in der Geschichte der Hardys, dass Matt für mich der interessantere der beiden Hardys war, ganz klar. Ich war auch ein Mattitude-Follower.
Genau, ja, ich fand ihn damals auch extrem unterhaltsam. Und du hast halt gemerkt, so, okay, Matt Hardy ist vielleicht nicht so der im Ring spektakulärere oder sonst irgendwas, aber der hat, wenn der die Chance kriegt zu reden und irgendwie seinen Charakter zu entfalten, dann kann das auch funktionieren, ne? Und was ich gerade eigentlich angesprochen habe, war, es gab dann diese Matt Hardy, ich weiß gar nicht mehr, ob die Facts oder sonst irgendwas heißen, aber da war dann quasi wie so eine Maske über dem Bildschirm und da war dann halt immer ein besonderer Fakt über Matt Hardy und da standen dann so Sachen wie Matt Hardy isst zum Frühstück am liebsten Cornflakes.
Stimmt, das waren diese Facts ja, das war großartig, das war witzig.
So wie heute bei SmackDown meinst du, ne? Vielleicht sollen die auch mal solche Facts machen, das wäre viel geiler.
Aber mit weniger Rechtschreibfehlern, ja.
Und generell weniger Fehlern einfach.
Nee, aber das war super witzig, weil du hast eigentlich immer darauf gewartet, dass Matt Hardy reinkommt, nur damit, weil du wolltest wissen, was da wieder vom Blödsinn steht. Weil das war alles alberner Kram einfach, aber es war halt mega unterhaltsam. Und auch diese Mattitude-Geschichte, wo er dann Shannon Moore da veralbert hat, das war halt super. Matt Hardy hat dann versucht, um den Cruiserweight-Title mitzukämpfen, dafür war natürlich eigentlich viel zu schwer, ne, und dann musste er halt irgendwie abtrainieren und, ach, lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann auch Cruiserweight-Titel gewonnen, hat den sogar gegen Rey Mysterio bei WrestleMania 19 verteidigt und, ja, also da hat man gesehen, dass auch in einem Matt Hardy doch mehr steckt, als man sich das dann irgendwie vorstellen könnte. Trotzdem gingen die Wege dann ja so ein bisschen auseinander, auch weil Matt Hardy dann zunehmend Probleme, also körperliche Probleme gehabt hat. Da gab's dann, zum einen gab's dann noch 2003, 2004 diese schreckliche Fehde mit Kane und Lita und Lita. Das war schon furchtbar.
Das war Müll, ey. Das, oh Gott, das war der größte Rotz. Also wenn du jetzt wirklich...
Da kannst du dich noch dran erinnern. Da warst du doch so 8.
Ja, aber das kennt man trotzdem. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, beispielmäßig, gerade auch diese schönen WWE-Hochzeiten, also da ging ja auch alles drunter und drüber, ne? Also ganz, ich finde sowieso, dass Matt Hardy teilweise echt komische Fäden hatte. Dann also dieses Hin und Her und die Kane-Sache mit Lita und generell, also ich weiß nicht warum, aber da wird ja wirklich sehr häufig im Leben eines Matt Hardys irgendwie um Frauen oder um Manager gekämpft. Und manchmal besser, manchmal weniger gut.
Man muss dazu sagen, ja, dass diese Fehde gegen Kane ja leider auch dazu geführt hat, dass sich Matt Hardy in einem Match, ich glaube auch gegen Kane, verletzt hat und längere Zeit ausfiel.
Genau. Matt Hardy ist eigentlich ein Jahr komplett ausgefallen.
Schwere Knieverletzung.
Genau, und da war er erstmal weg. Und dann war er quasi erstmal von der Straße, also von der Straße im Sinne von, der war nicht mehr on the road mit dem WWE-Kader. Und in der Zwischenzeit, wo er dann eben weg war, da hat sich dann der gute Edge und die gute Lita, ja, da lief dann was zwischen den beiden und ist auf einmal aus denen ein Paar geworden. Was natürlich so ein bisschen problematisch gewesen ist, weil die ja alle miteinander befreundet waren irgendwie, ne? Und daraus ist ja dann auch für Matt Hardy auch, oder für alle anderen ja auch eine Geschichte entstanden. Also, das ist ja irgendwann so viral gegangen. Das heißt, die Zuschauer haben es rausgekriegt.
Ja, gut, also.
Und wir haben da, glaube ich, schon.
Was heißt, die Zuschauer haben es rausgekommen? Matt Hardy hat ja sehr öffentlich darüber gesprochen und sich beschwert und Statements geschrieben und ich glaube sogar Videos gemacht. Also, das war ja schon so,
der das öffentlich gemacht hat,
genau. Dass Matt Hardy da sehr die, krass auf die Trommel gehauen hat und gesagt hat, Leute, das ist nicht in Ordnung. Also, und das war ja auch letztendlich der Grund, warum er dann entlassen wurde, weil er wirklich sehr stark dann auch gegen Edge geshootet, nennen wir es mal, hat. Und sich, also gut, klar, ne, also stell mal vor, du hast halt irgendwie eine Frau, bist mit der zusammen oder hast eine Freundin und dann ist da ein Typ, der eigentlich dein Freund ist, dann bist du gerade irgendwie, fällst ein Jahr aus natürlich, oder sagen wir mal, du bist jetzt vielleicht im echten Leben, bist du ein halbes Jahr im Ausland, kommst wieder, auf einmal ist deine Freundin mit deinem Freund zusammen. Also, ich werde auch leicht angesäuert.
Ein wenig, ja, absolut. Also, deswegen, also, das Besondere war halt eben, ich meine, das war 2005, auch da, dass da was übers Internet komplett geht, ging da zwar schon, aber es war halt dann doch irgendwie eine Seltenheit, weil das gab's, damals gab's nicht so viele Storylines, die quasi so über das Internet geschürt worden sind und, wie gesagt, das ist ja dann im Endeffekt ist es ja eine Mischung aus Storyline und Real Life gewesen. Deswegen das wollte ich eigentlich damit hervorbringen. Und dass das dann Matt Hardy, da hat das ja clever, das heißt ja, das ist ja so schlimm, man kann ja sagen, hat er es jetzt benutzt eigentlich? Hat er das Internet benutzt, um sich da Luft zu machen? War das ehrlich von ihm? War das weiß ich nicht, war das kalkuliert, weil er ist ja vorher entlassen worden, ne? Also er ist ja am 12. April entlassen worden und dann eben ja, ist das halt passiert und er hat dann eben clever versucht, da für sich die Werbetrommel zu rühren.
Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach, also mal ganz kurz festgehalten, dass das halt einer der asozialsten Move der Welt ist von Edge und Lita. Einfach höchstgradig asozial. Und auch Edge, also das ist so ein krasser Fleck auf Edge, sonst so aus meiner Sicht weißer Weste, weil ich ihn einfach als Mensch sehr cool finde, so auch von allem, was man jetzt sieht und irgendwie Edge und Christian Podcast und Dokus und sowas, ist er einfach, ich finde, ein saugeiler Mensch. So von dem, was du jetzt von dem Mensch Adam Copeland mitbekommst.
Ein sympathischer Mensch,
sagen wir mal. Genau, aber das ist ja so unfassbar asozial, ne? Also
ich meine, Edge und Matt Hardy waren ja auch privat sehr, sehr gute Freunde.
Wirklich. Also das ist so ein schlimmer Move. Und ich glaube auch schon, dass dann Matt Hardy, der es nicht gesagt hat, so nach dem Motto, ja, okay, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Sondern ich glaube, der war einfach sehr, sehr sauer und enttäuscht und angefressen und dass er einfach dann versucht hat, irgendwie Luft zu machen und vielleicht auch noch dabei dann Edge oder Lita schaden könnte. Also ich glaube, das war jetzt weniger was von, also so fasse ich das auf, ne, natürlich. Weniger Selbstmarketing als einfach nur, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll und ich lasse jetzt irgendwie meinen Frust raus.
Wie dem auch sei, das Publikum hat auch dieses, Matt hat ja dann dieses You Screwed Me oder You Screwed Matt und das hat das Publikum aufgenommen in den WWE-Shows und hat tatsächlich auch Edge in den WWE-Shows so begrüßt. Es gab You Screwed Matt Chance im Publikum bei einer normalen War-Show oder bei einer Smackdown-Show und das war schon was Besonderes zu dem Zeitpunkt, dass quasi das Real Life tatsächlich auch in die Shows übergegriffen ist und das hat die WWE gemerkt und dann dachten die wahrscheinlich, vielleicht kann man das nutzen, vielleicht nutzen wir das doch und holen Matt zurück. Und also hat Matt doch im Grunde das auf diese Art und Weise sich seinen Job selber zurückgeholt.
Ja, und man muss sagen, dass ja im Endeffekt haben ja Also hat ja vor allem Edge davon profitiert, was eigentlich so ein bisschen bitter ist, ne? Also klar ist Matt, ist ja dann wirklich mit großem Tamtam irgendwie zurückgekommen. Es gab dann ein relativ enttäuschendes Match beim SummerSlam damals zwischen den beiden und dann aber auch sehr, sehr gute Matches zwischen den beiden. Im Endeffekt aber ist eigentlich Edge dadurch auf die nächste Stufe gehoben worden, weil er auf einmal der Mega-Heel gewesen ist und Matt Hardy ist danach relativ fix wieder fallen gelassen worden eigentlich. Also man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass man, also als Fan habe ich damals gedacht, so ja, jetzt ist Matt Hardy ist jetzt reif für die nächste Stufe. Der kann jetzt auch nach dem großen Gold greifen. Das ist aber nicht passiert, sondern im Endeffekt ist Edge derjenige gewesen, der halt davon am meisten profitiert hat von dieser ganzen Geschichte, weil er halt eben als Heel so extrem overgekommen ist. Und ja, ein guter Matt Hardy, der hat dann leider Pech gehabt und der war dann relativ schnell wieder in der Mid- beziehungsweise in der Undercard verschwunden, ne? Ja, was macht der gute Jeff da in der Zwischenzeit? Der hat mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen gehabt. Also wir machen jetzt einen kleinen Schritt zurück. 2003, 2004.
Ah, ganz kurz einmal. 2002, ja. Ein fantastisches Ladder-Match gegen den Undertaker, wo Taker noch der American Badass war. Ein sehr, sehr gutes Match und auch schön am Ende mit der Respektgeste des Undertakers, wo dann noch Jeffs Arm hochhält. Wirklich ein sehr schönes Match. Also was ich nochmal irgendwie empfehlen könnte.
Ja, du hast absolut recht. Das habe ich jetzt tatsächlich außen vor gelassen. Ist aber ein geniales Match. Also vor allem auch, weil Jeff Hardy da in dieser Underdog-Rolle eben gegen den Undertaker so gut funktioniert hat und dann eben auch diese Respektsbekundung am Ende. Das war ein klasse Match. Und wir sprechen ja, wir haben ja letzte Woche über Kommentatoren gesprochen. Hier auch auf den Kommentar von Jim Ross achten. Wenn Jeff Hardy die Leiter hochsteigt und so, ja, hier so steig hoch, Junge, mach deinen Traum wahr und so. Super geil. Also ohne Jim Ross wäre dieser Kampf auch nur halb so gut gewesen.
Jeff hatte ja generell sehr häufig die Rolle des Underdogs, was und die auch WWE da sehr gut gebuckt hat, nicht so wie heute irgendwie bei einem Hallo Sami Zayn oder halt bei anderen Leuten, sondern Jeff wurde meiner Meinung nach meistens sehr gut als Underdog sogar dargestellt, auch mit der schönen Auflösung, dass er dann meistens das geschafft hat, das große Gold dann zu gewinnen oder das kleinere Gold, je nachdem, ob es jetzt irgendwie Midcard-Titel war, ja. Oder dann im Endeffekt auch irgendwann der ganz große Titel.
Aber das Match wurde so gebuckt, dass man auch Jeff Hardy die Chance gegeben hat. Also es wirkte teilweise so, als könnte Jeff Hardy tatsächlich dieses Match gegen den Undertaker, ich meine, es ist immerhin der Undertaker, gewinnen. Und letzten Endes war es wirklich ein Match, wie du gesagt hast, der Undertaker hat ihm danach Respekt gezollt. Und das hat Jeff Hardy auf die nächste Stufe gehoben, aber hätte es eigentlich nur, weil was danach kam, ging es leider wieder ein bisschen abwärts mit Jeff, leider.
Ja, man hat, also zum einen als Zuschauer, man weiß ja, man hat damals ja noch nicht alles mitbekommen, aber als Zuschauer hat man das Gefühl gehabt, man hat Jeff Hardy so ein bisschen fallen lassen, aber es gab ja tatsächlich Begründung dahinter, ne? Also er hat wohl mehrfach irgendwelche Shows ausfallen lassen, es gab wohl dann auch Geschichten mit irgendwelchen Drogenproblemen, Painkiller und so weiter und so fort, ne? Und er hat wohl auch sich damals schon geweigert, in ein Rehabilitationsprogramm zu gehen, sprich, dass er da irgendwie von runterkommt. WWE hat immer wieder versucht, in irgendwelche Geschichten reinzubucken, das hat nicht funktioniert und ja, am Ende vom Tag ist er dann zum ersten Mal am 22. April 2003 entlassen worden von WWE. Schwupps. So schnell ging das. Und wo geht man hin, wenn man von WWE entlassen wird? Also erstmal ist er eine Runde Motocross fahren gegangen und hat ein paar Auftritte bei Ring of Honor gemacht 2003 und 2004 ist er dann bei TNA aufgetaucht. Ja, und ich war, wie gesagt, damals ein riesengroßer Jeff Hardy-Fan, aber ich finde, dass Jeff Hardy bei TNA nie an die Leistungen und an das Charisma vor allem von seinen WWE-Auftritten rangekommen ist. Obwohl er gute Gegner damals gehabt hat, ne? Also er hat dann Fäden gegen AJ Styles gehabt, auch gegen Jeff Jarrett. Durfte dann gegen Jeff Jarrett zum Beispiel im Ladder-Match beim ersten Pay-Per-View bei Victory Road 2004 antreten. Hatte gute Matches gegen Abyss gehabt, also Full Metal Mayhem, also quasi das Pendant von TLC. Aber irgendwie.
Also die Matches waren ja gut, Olaf. Die Matches waren ja zum Teil auch wirklich super. Aber man hat, also mit dem Wissen, dass Jeff einfach private Probleme hat, die hat er einfach mit in den Ring gebracht. Er war einfach nicht 100% beim Wrestling zu dem Zeitpunkt. Das hat man wirklich gemerkt. Und darunter litt es auch.
Das kann sein, ja. Also man hat auch immer das Gefühl gehabt, dass er abends mit dem Kopf nicht dabei gewesen ist. Auch so mit dem, ich fand immer, dass der ist halt nur durch die Bewegung gegangen. So hat sich das für mich immer angefühlt, weißt du. Das war alles okay und so, aber irgendwas fehlte da einfach. Hat
seinen Job gemacht, ne? Also so ein bisschen, so ein bisschen 9-to-5-Job. Dieses
gerade für mich dann halt eben auch noch.
Ich mache jetzt das, was ich immer mache, aber jetzt irgendwie nicht, also es ist für mich so ein Abarbeiten. Jetzt kommt der Tritt, dann kommt das, dann kommt der Move, dann kommt das Waterbomb, dann pinne ich und dann ist auch gut.
Ich glaube auch, dass er damals schon noch Drogenprobleme und wahrscheinlich auch Schmerzmittelprobleme irgendwie gehabt hat. Also von daher, mir tat das immer so ein bisschen leid. Ich kann es nicht anders sagen, als ich das damals gesehen habe. Und ich habe damals sehr gerne TNA geguckt. Aber das war halt nicht der Jeff Hardy, den ich sehen wollte. Und man hat es dann auch bei TNA gesehen, dass er dann auch häufiger mal wohl Shows genoshowt hat, wie man so schön sagt, also sprich, wo er nicht aufgetaucht ist, auch bei Pay-Per-Views, und letztlich gab es dann diverse Suspendierungen und dann die nächste Kündigung dann bei TNA im April 2006, bevor er dann hinterher eben wieder zusammen mit Matt dann auch wieder bei WWE aufgeschlagen ist. Also das, ja, wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen auf dieser Abwärtsspirale, aber es geht gerade wieder so ein bisschen aufwärts. Also, ne? Also ich finde, diese Geschichte der Hardys ist halt immer so ein bisschen Achterbahnfahrt.
Das ist ja das Schöne. Ich habe jetzt ja extra nochmal letztens die Doku über Jeff Hardy geguckt. Und das war ja auch, wo dann, weil Matt war ja noch in der WWE zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, ne? Also dann 2006.
Ja.
Und dann gab es ja auch, also wie dann Jeff sagt, dieses Telefonat, wo er dann wieder in Kontakt mit der WWE tritt und dann auch mit, glaube ich, war es Vince telefoniert, also mit Vince McMahon telefoniert. Er hat auch gesagt, dass die erste Frage seitens der WWE war, ob er clean ist und seit wie lange er schon clean ist. Und also ist jetzt ja nicht so, dass die WWE gesagt hat, okay, wir werfen jetzt einen Jeff Hardy weg, sondern sie haben ihm ja die Hilfe angeboten. Nur er wollte es ja selber nicht. Also das wäre dieses, also für mich hat das immer so gewirkt wie nach dem Motto, die WWE versucht, also weil die große böse Firma, aber sie versucht für einen Jeff Hardy da zu sein und irgendwie Hilfestellung zu geben. Also klar, profitieren auch davon und sowas, natürlich. Aber nicht, also für mich wirkte das immer so, als würde da versucht werden, helfende Hand auszustrecken, die dann aber einen Jeff Hardy immer eher wegschlägt, aus Stolz, aus sei es was auch immer.
Ja, also es hieß ja, dass er irgendwelche Rehab-Programme abgelehnt
hätte. Ja, genau, deswegen meine ich ja, dass die WWE ja sogar gesagt hat, komm, wir helfen dir dabei. Und er sagt halt, ja, nee, also brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht.
Ja, ich glaube halt auch, dass WWE wusste oder Vince auch wusste, was man an ihm hat und was die auch geleistet haben. Ich meine, was die da für Leistungen abgeliefert haben, das sieht man ja. Und WWE hat von Anfang an ja auch erkannt, dass die beiden Jungs was Besonderes sind, also Matt und Jeff Hardy. Insofern glaube ich halt schon, dass da auch viel drauf zukommen war. Ne? Und im Endeffekt haben wir dann ja tatsächlich auch 2006 wieder die Wiederformierung der Hardys gekriegt und davor dann eben noch Matches von Jeff Hardy gegen Edge und Fäden gegen Johnny Nitro, also John Morrison, wo auch in dieser Kurzdoku, ich glaube, auf die sprichst du auch gerade an, da hat Jeff dann auch gesagt, dass es ihm für ihn extrem wichtig war, dass er halt eben mit einem jungen Talent wie Johnny Nitro damals gekämpft hat, weil der halt eben ihn wieder so ein bisschen in Ringshape gebracht hat, muss man sozusagen. Also er hat ihn wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und ich musste bei dieser, als ich hier den Kram aufgeschrieben habe, musste ich sagen, bei der Survivor Series 2006 musste ich an dich denken,
Kai. Klar. Aber warte, einmal kurz Cliffhanger für alle Leute. Ich will einmal noch kurz auf die Johnny Nitro-Sache eingehen, weil ich ja vorhin angesprochen habe, wo es dann darum ging, Matches, die neue sind und dass du quasi ja nicht an Erwartungen gebunden bist, weil die Leute die Matches schon kennen. Aber es gibt ja nämlich dieses Steel Cage Match zwischen Jeff und Johnny Nitro, aka John Morrison, aka Johnny Mundo, aka Johnny Impact, heißt er jetzt?
Johnny Impact. Johnny Impact
ist so ein beschissener
Name. Das ist ganz schlimm, ne? Wo es dann irgendwie so war, dass John Morrison, für mich heißt er immer John Morrison, ist ja auch egal, wo dann John Morrison...
Ich finde, du sollst zurück zu WWE gehen und sich Johnny Entertainment nennen.
Ja! Das wäre das Schlimmste auf der Welt. Sounds like a plan.
Ja, unbedingt.
Wo dann John Morrison versucht hat, sich vom Käfig fallen zu lassen, aber Jeff Hardy dann quasi die Tür dropkickt und Morrison dann mit seinem Schritt auf der Tür landet. Also das war auch so eine geniale Sache, weil das hast du ja auch vorher nicht gesehen. Und das war ein Moment, den fand ich extrem gut gemacht. Also das wollte ich noch einmal hervorheben, weil wir eben, wie gesagt, bei den Sachen waren, die man vorher noch nicht so gesehen hat.
Und ich finde, du hast dich sehr schön bemüht, den Begriff auf die Eier zu vermeiden.
Voll Nüsse. Und genau. Jetzt nochmal passend zur Survivor Series 2006. Und zwar das Team von D-Generation X gegen das Team Rated RKO. Und wow, hör mal, was war das für ein Team, was die X da hatte, oder? Also, das musste mir mal auf der Zunge zergehen lassen. Einfach Triple H, Shawn Michaels, Jeff Hardy, Matt Hardy und natürlich der King of Kings. Nicht Triple H, sondern CM Punk. Wo es natürlich auch diese schöne CM Punk Chance gab, natürlich pure Liebe für mich, ne? Aber also das war wirklich so ein Survivor Series Match, wo du sagst, da hatten wir Star Power drin. Ich habe gerade sogar nochmal nachgeguckt, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer die anderen drei waren aus dem Team Rated RKO.
Ich kann es dir sagen, also meines Wissens waren das auch Johnny Nitro, was ja noch irgendwie ganz cool ist, aber es war noch Mike Knox.
Und The Miz bestimmt.
Nee, es war, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war Gregory Helms.
Okay. Ja gut, also.
Ja, das kann sein.
Wir sagen, gut, dann sagen wir halt 8 Stars und also Morris noch als Star und Mike Knox und Helms zähle ich jetzt mal nicht als Star. Aber natürlich Harry Kane, krasser Typ. Aber das war trotzdem ein sehr stargeladenes Survivor Series Match, wenn man das mal mit anderen Survivor Series Matches vergleicht. Und also ich fand auch schön, wie du da gesehen hast, diese wieder die Tag-Team-Moves einbezogen werden. Was wir ja schon vorher gesagt haben, dass die Hardys Tag-Team-Moves zeigen, also halt ihre eigenen Poetry in Motion und sowas. Aber auch da halt eine DX oder Rated RKO haben ja auch ihre eigenen Moves. Und dadurch hattest du viele kleine einzelne Stories nochmal in diesem großen Wirrwarr des Survivor Series Matches. Ist einfach ein geiles Match. Also das muss ich mir nochmal markieren, gucke ich mir gleich nochmal an.
Das Besondere war halt auch, das war ein Clean Sweep, ne? Also die Generation X hat mal eben Rated RKO zu null quasi vom Platz gefegt. War es nicht auch so, dass Mike Knox quasi nach 3 Sekunden rausgekickt worden ist? War es nicht so, dass der Kampf noch gar nicht angefangen hatte und Shawn Michaels superkickt einfach Mike Knox und guckt danach in seine Ringecke so, wer war das eigentlich? Wem habe ich da gerade getreten? So, war das nicht dieser Kampf?
Ich weiß.
Das war der Kampf, ja, das war so. Mike Knox war relativ schnell draußen. Ich glaube, es waren tatsächlich wenige Sekunden nur. Mike Knox, der hat's. Von dem redet man heutzutage, glaube ich, weniger.
Also nächste Woche, der nächste große Mike Knox-Podcast.
Vielleicht gibt's ja, genau.
Nein. Erst der Aiden English-Podcast.
Jawohl, der Aiden English-Podcast. Aber für CM Punk zu dem Zeitpunkt sicherlich das Highlight seiner Karriere in der WWE.
Hat er nicht auch da das Suck It gesagt sogar?
Ja.
Ach, CM Punk, ja, ein geiler Typ.
Ja, und jetzt, wir rollen jetzt einfach mal diese, also die Hardys sind danach nochmal quasi auf große Tour gegangen, muss man sozusagen, haben auch einige Male die Tag Team Titles gewonnen. Und wir heben jetzt einfach noch ein paar Matches in dieser Zeit hervor. Also, was man dann benennen muss, Armageddon 2006, Aua. Weil das war ein Ja, genau. Das war ein Überraschungsmatch, also war also nicht angesetzt. Da gab es dann ein Four-Way-Ladder-Match mit Paul London, Brian Kendrick, den Tag-Team-Champions damals, dann William Regal und Dave Taylor, M&M und eben den Hardys. Und da gab es diese ganz schlimme Szene, wo es Joey Mercury komplett das Gesicht zerschrotet hat bei diesem, wie nennt man das, beim Katapult, beim Leiterkatapult. Ja. Also Matt hält Joey Mercury fest und Jeff springt auf dem anderen Ende der Leiter drauf, sodass die Leiter quasi nach oben schnellt und Joey Mercury war einfach ein bisschen zu tief mit dem Kopf. Und hat einfach mal die Leiter komplett ins Gesicht bekommen.
Und sich die Nase gebrochen.
Nicht nur die Nase, ich glaube, da waren auch die Wangenknochen und keine Ahnung was, alles kaputt. Und er hat doch geblutet wie ein Schwein und die Augen waren zugeschwollen.
Er hat sich sehr, sehr viel gebrochen.
Da war alles durch.
Ja.
Das ist auch der Grund, warum Joe Mercury danach auch tatsächlich auch schmerzmittelabhängig war eine Zeit. Also das Match hat ihn so weit gebracht. Aber er ist ja auch wieder da.
Ja, aber das hat ihn wirklich gezeichnet dann, wirklich eine ganze Zeit lang, ne, wo dann auch es hat lange gedauert, bis er wieder fit geworden ist und dann eben auch, das war eine schlimme Verletzung. Ja. Also ich glaube, das ist eine der schlimmsten Wrestling-Verletzungen, die man so im Mainstream WWE-TV gesehen
Hallo,
hat.
Hallo, Psycho Sid.
Das ist beides übel, so, aber das war schon schlimm damals. Klar. Das war ein cooler, also das war ein gutes Match und auch, dass die Teams, also Joey Mercury ist natürlich dann aus dem Match genommen worden und die Teams haben es dann tatsächlich geschafft, dieses Match noch auch zu siebt dann, ich habe heute echt Mathematikprobleme, ich weiß auch nicht, ich kann nicht mehr zählen, ich kann nicht mehr rechnen, die das dann durchgezogen haben, ne? Und dann gehen wir einfach mal weiter durch, also von wegen, wir machen jetzt einmal die Leitermatch-Tour hier, dann WrestleMania 23, Money in the Bank Leitermatch, wo Jeff dann eben seinen alten Weggefährten Edge per Electrop durch die Leiter knallt und dann damit aus dem Kampf nimmt. Das war auch damals ein großes
Ding. Auch eine Best-of-Szene, also auch eine Video-Package-Szene.
Auf jeden Fall, klar, fürs Money in the Bank-Ding auf jeden Fall. April 2007 nochmal Tag-Team-Title gewinnen in einem 10-Team- in einer 10-Team-Battle-Royal-Dingsbums mit, also die Tag-Team-Champs waren vorher John Cena und Shawn Michaels und das wurden dann eben die Hardys. One-Night-Stand 2007, noch ein Leiter-Match gegen World's Greatest Tag-Team. Das fand ich übrigens ein bisschen enttäuschend.
Charlie Haas und Shelton Benjamin, für alle, die es nicht wissen.
Ganz genau. So, Wir nähern uns langsam den interessanten Solo-Faden der Hardys, also weniger...
Jeff ist interessanter und Matt Hardy ist auch da und wirft Footballs mit ja. MVP durch Ringe.
Ja, genau das. Also das war ja dann schon damals deine Zeit, glaube ich, wo du langsam richtig angefangen hast, Wrestling zu schauen, oder 2008, 2009? Ja, aber
das war, da habe ich aufgeblüht. Das war meine Jeff Hardy-Zeit und meine, ich fand auch MVP und Matt Hardy, man kann sagen, was man will, aber das war verdammt unterhaltsam. Also es war richtig lustig, die beiden zusammen, meiner Meinung nach.
Das war okay. Das war super, das wollte ich auch gerade sagen. Ich dachte, ihr wollt das schon kritisieren, weil es war wirklich eine unterhaltsame Feder, obwohl die so lang ging. Aber ich fand das toll. Ich fand
auch die Feder war super. Auch halt schön mit dem Tag-Team-Titelgewinn dann von den beiden, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Genau, wie typisch immer, mal wieder.
Immer diese dummen Wettkämpfe, dann wo die dann irgendwie so ein Dreier-Shootout gemacht haben. Natürlich MVP mal mit seinem Ballen. Und dann, ich glaube, die haben doch so irgendwann mal Schach gegeneinander gespielt und sowas. Also... Das war schon echt gut gemacht, was diese Backstage-Segments dann anging zwischen den beiden, wo dann quasi beide immer zeigen wollten, wer der überlegenere Athlet von beiden ist. Und dann wurde hier und da Sachen, also die dümmsten Wettkämpfe haben die sich quasi geliefert.
Ja, aber während sich ja dann der gute Matt mit dem MVP rumstreiten musste, hat man bei Jeff Hardy gemerkt, dass man... ja doch zunehmend ihn im Main-Event-Picture positionieren wollte. Das hat man erstmal damit geschafft, dass er halt dann eben mit Triple H so eine Mischung aus ja so Lehrer-Schüler-Gespann gebildet haben, also wirklich ein Team, was dann auf Respekt basiert war und wo dann auch hinterher wo sie zum einen Tag-Team gebildet haben, wo sie dann auch bei der Survivor Series ein Team gebildet haben, wo die beiden dann als letztes überlebt haben quasi innerhalb dieses Kampfes. Bei Armageddon konnte Jeff Triple H überraschend besiegen, wohlgemerkt, aber Triple H war nicht erbost darüber, sondern war überrascht und hat dabei sogar gelacht. Also sprich, man hat so eine Respektsgeschichte daraus gemacht und die beiden waren nicht sofort verkracht ineinander, sondern das war wirklich eine Babyface-Fehde, das hat man auch selten gehabt. Und da gab es dann im Anschluss gab es dann das erste Titelmatch von Jeff Hardy gegen Randy Orton. Im Vorfeld gab es da diverse krasse Aktionen, also unter anderem, da war Matt Hardy wiederum gut genug, gab es dann den Punt-Kick gegen Matt Hardy und infolgedessen gab es dann die Swanton vom Titantron auf Randy Orton, also auch eine krasse Aktion damals.
Warte, aber das ist jetzt nicht die von dem Gerüst, die du meinst, also ne, die war später, oder?
Das war, meine ich, die.
Also, weil das war ja nicht der Titantron quasi. Das war ja so ein Gerüst, was an der Seite stand.
Ja, dann war es halt.
Okay, ja, gut, aber ich
wollte. Ja, das war an der Seite das Gerüst.
Weil ich muss sagen, ich
glaube. Nee, aber das war.
Ja?
Nein, das war halt schon an der Seite vom, ja, okay, Titantron, wenn ich das.
Weil ich muss sagen, das ist, glaube ich, die heftigste Swanton Bomb von Jeff Hardy. Also, es gab noch, die dann später beim SummerSlam gegen CM Punk. Aber die von diesem Titantron-Gerüst. Ich glaube, da sagt auch Jeff Hardy selbst, dass das seine, die war, die am meisten Überwindung gekostet hat.
Ja, er hat so diverse gehabt. Ne? Er hatte auch hinterher bei TNA noch mal so Geschichten gehabt, wo er teilweise mit Anlauf irgendwo runtergesprungen ist, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, das ist schon nicht gesund. Aber ja, ich kann mir das vorstellen, dass das, die war auch als extrem, extrem hoch. Er hatte auch gegen Umaga so eine krasse gehabt, oder?
Die gegen Umaga hatte, auch einmal ganz kurz, diese Umaga-Fehde, die war auch fantastisch, kann man sagen, was man will. Umaga hatte jetzt zwar nicht die unglaubliche Tiefe eines Charakters, aber was die beiden auch gemacht haben, da gab es doch diesen Whisper in the Wind vom Steel Cage.
Stimmt,
der ja. Der war auch sehr gut. Und dann die Swanton Bomb in
Umaga war ohnehin super, also das muss man auch mal ganz kurz betonen.
Wirklich,
also,
ja, wirklich. Ich glaub,
das haben wir schon häufiger gesagt. Aber Umaga war ein super, super geiler Big Man einfach und das, der war klasse.
Trotzdem
und
beweglich.
Ist echt bitter, dass es den nicht mehr gibt.
Ja, ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen so totgeschwiegen worden, würden jetzt böse Zungen sagen, von der WWE. Und, aber auch hier das Falls Count Anywhere Match von den beiden. Also, woran ich mich noch erinnern kann, eine meiner Lieblingsszenen, wo dann Jeff Hardy das Geländer runterrutscht und dann dadurch Umaga eine Clothesline verpasst. Und dann ganz am, stimmt, Ende die, ja, Swanton Bomb von dem LKW, wo dann eben auf dem Parkplatz dann das Cover folgt. Also, auch super, was die beiden da gemacht haben. Obwohl es eigentlich sehr gegensätzliche Wrestler waren. Du hast halt einmal dieses samoanische Powerhouse und auf der anderen Seite eben Jeff Hardy, der dann eher der Highflyer war, nenne ich es jetzt mal. Und trotzdem hat, also die beiden, der hat es auch irgendwie Klick gemacht, so von der Chemie her, finde ich.
Das war eine super Fehde, ja, und die kam auch beim Publikum richtig gut an. Und das, da ging es ja noch um den Intercontinental-Titel. Aber Jeff hat da bewiesen und gezeigt, dass er auf jeden Fall für Höheres berufen ist. Und nach dieser Fehde kam ja jetzt die Zeit mit Triple H, die wir eben gerade auch schon gesprochen haben, und sein Main-Event-Push.
Genau, das hat dann ja noch ein bisschen gedauert. Also man hat ja mit ihm da schon ganz groß geplant. Also es gab ja dieses Match gegen Randy Orton, was er dann eben auch unglücklich verloren hat. Also unglücklich im Sinne von, da war wieder ein RKO im Weg, wie so häufig. Weil es ist, selbst 10 Jahre später ist das noch so. Oh Gott, das ist echt fast 10 Jahre her, ey. Hat es halt damals nicht geschafft. Dann war ja eigentlich vorgesehen bei WrestleMania 24, dass er das Money in the Bank Match gewinnt. Tja. Und dann kam die Wellness Policy und er ist dann durch einen Drogentest gefallen.
Das ist quasi Jeffs härtester Gegner in der WWE-Geschichte. Das war immer die Wellness Policy, leider.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also diverse Male ist er da durchgefallen und gerade in jüngeren Jahren. Ich meine, mittlerweile ist es, glaube ich, geht es ihm wirklich gut und ich glaube, er ist da raus, aber gerade zu der Zeit hat er damit wirklich zu kämpfen.
Das war das erste Mal, oder? Oder war das das zweite Mal?
Oder fragst du mich was?
Ich habe vorhin extra nochmal gegoogelt, ich Affe, ey. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Das ärgert mich jetzt. Weil er wurde ja einmal für 30 Tage und dann einmal danach nochmal für 60 Tage. Ich weiß.
Ich glaube, das war sogar der 60 Tage hier, oder? Das
kann sein. Also auf jeden Fall, Jeff Hardy hat immer in die Vollen gegangen, hat immer ganz mitgenommen. Einmal 30, einmal 60. Wenn schon Urlaub, dann richtig.
Genau.
Und das war halt immer so dieses Problem, weil du, also dieses, das Frustrierende dabei ist ja, das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt in dieser Doku, ist ja, du hast diesen sehr talentierten Wrestler, der sich aber selber kaputt macht, aber dann auch die Hilfe nicht annimmt und auch, also da wurde ja immer versucht und auch ein Matt Hardy war ja irgendwie da, der trotzdem auch seine eigenen Probleme hatte, der hatte ja auch später nochmal, als er dann nicht mehr in der WWE war, auch, also mit Drogenprobleme quasi, dass er irgendwelche Medikamente genommen hat, das gab es ja auch, aber so ein Jeff Hardy, der war immer, da war so viel Vertrauen immer in ihn und alle wollten, dass es ihm gut geht, also alle haben versucht irgendwie zu helfen und du musst dann von außen zugucken. Ich glaube jetzt gerade als Freund, als Familie oder auch halt als WWE, als Arbeitgeber ist es sehr schlimm, dass man von außen zuguckt, wie sich dieser so talentierte Mann selber sich, seinen Körper, seine Karriere kaputt macht.
Du hast das ja selbst schon als Fan immer gedacht, so, weil du hast das ja da, hast es ja wirklich dann schon immer mitbekommen, dass du immer sagst so, warum? Warum? Weißt du, dir stehen alle Türen offen irgendwie und jedes Mal schlägst du die halt irgendwie zu, ne? Und WWE hat da ja auch wirklich da mit ihm eine Engelsgeduld gehabt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das hätte sich, also so viel Fehltritte, wie sich Jeff Hardy damals geleistet hat, das hätte sich nicht jeder leisten können. Ich glaube, andere hätte man da schon viel häufiger vor die Tür gesetzt und hätte auch die Tür nicht nochmal
aufgemacht. Jeff Hardy war halt auch Money, ne?
Kleinen Spalt.
Also war
ja.
Komplett.
Absolut. Ne? Jeff Hardy ist ein Publikumsmagnet gewesen, Leute haben Merch gekauft ohne Ende, ne? Der war immer, wenn der in die Halle gekommen ist, du hast immer eine gute Reaktion gekriegt. Ganz klar, also WWE wusste, was man daran hat, aber umso ärgerlich ist es halt, dass er sich da selber immer wieder in die Quere gekommen ist. Ne? Das ist echt bitter. So ist dann quasi dieser eine große Moment, der eine große WrestleMania-Moment ist ihm da versagt geblieben eigentlich, ne? Und sein endgültiger Champion-Title-Push, der hat dann wirklich noch bis zum Ende des Jahres dann gedauert. Ne? Also erst bei Armageddon hat er dann die Gürtel von Edge, glaube ich, damals in einem Triple Threat gegen Triple H gewonnen. Oh Gott, Triple Threat gegen Triple H. Und dann war er halt eben Champion und dann war der Moment da und der war auch nicht allzu lange da, weil danach ging dann schon wieder die nächste Fehde mit seinem Bruder Matt los, der ihn dann beim Rumble darauf folgenden Jahres, also 2009, um den Titel gebracht hat. Wo es dann den nächsten Turn gegeben hat und dann eben bei WrestleMania ein schönes Extreme Rules Match, das hat auch damals Spaß
aber
gemacht.
Können wir einmal ganz kurz sagen, wie, also ich weiß nicht, ob das alle so sehen, aber ich finde das immer geil, wie Jeff Hardy gefeiert hat, wenn er einen Titel gewonnen hat. Immer dieses quasi Titel angucken, yeah. Titel nach vorne gucken. Das war sehr unique, um es mal ganz hip zu sagen.
Ja, ich mag Jeff Hardys Gesten eh immer, also auch beim Entrance und so. Also er hat ja so ganz bestimmte
Dance Moves.
Ja, man kann es gar nicht anders sagen, aber die wirken halt bei ihm irgendwie cool. Und das wäre jetzt eigentlich wieder was für Shaggy, weil wenn man die selber nachmacht, sieht das nicht so cool aus.
Das ist richtig, das stimmt. Das stimmt.
So. Aber nein, Jeff Hardy hat da halt einfach was ganz Besonderes. Bei dem wirkt das halt eben und ich mochte auch er hat ja dann auch die Musik gewechselt, der ist ja dann auch von diesem Hardy Boys
Oh, dieses No More Words, das ist so ein geiles Theme, ne? Das habe ich, Fun Fact, ich habe letztens meine PSP angemacht, die ist auch ungefähr so alt wie der Jeff Hardy Fame da und da ist immer noch das Jeff Hardy Theme drauf, richtig geil. Und die Atzen, die sind scheiße. Aber immerhin Jeff Hardy. Und mein Hintergrundbild ist auch
wunderschön.
Noch. Mein Hintergrundbild ist auch noch Jeff Hardy, wie er Randy Orton die Swatterbomb verpasst. Also, ich war immer Hardcore-Fan, wisst ihr? Ich war immer true.
Und daneben die Atzen.
Ja, jeder hat Leichen im Keller.
Ja, lass uns mal hier noch den großen, eigentlich Kai, obliegt dir jetzt die Ehre hier, den großen Championship Run von Jeff Hardy und dann auch die Matches gegen CM Punk so ein bisschen abzufrühstücken.
Danke, da fühle ich mich aber geehrt. Ich muss aber doch noch einmal ganz kurz sagen, dass ich persönlich, ging das euch auch so, dass euch die Fäden mit Matt nie so wirklich abgeholt haben? Also die waren immer okay, aber das weiß ich nicht, wo ich sage, so, boah, ja, geil, jetzt Matt Hardy gegen Jeff Hardy, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Das war ja auch immer...
Das kann ich nachvollziehen.
Das waren auch immer coole Spots und gerade irgendwie bei dem I Quit Match, wo dann Matt Hardy gefesselt war, das waren ja auch immer gute Ideen, ne? Also wo dann Matt Hardy gefesselt war und dann gab es diesen Boxsprung über die Leiter von Jeff, das war ja immer vollkommen in Ordnung und auch einer meiner Lieblingsmomente, den ich immer sage, den ich auch immer gerne zeige, letztens auch noch meiner Freundin, die Swantabomb von Jeff Hardy in einem Stretcher-Match, wo er einfach auf der Stretcher liegen bleibt, also auf der Krankenbare, wie man auch immer man das im Deutsch
Trage,
die man schieben kann, nennt. Also, das war immer gut und innovativ, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, geil, jetzt kämpfen endlich Matt Hardy und Jeff Hardy gegeneinander.
Also entweder wobei man sagen muss, bei der jetzigen Fehde, also jetzt im jetzigen Zeitpunkt, war schon ein bisschen mehr Brisanz drin als davor. Also das I Quit Match ging so, das Extreme Rules Match war noch ein bisschen besser, das war schon okay. Aber die eigentlich beste Fehde der beiden gegeneinander, dazu kommen wir ja später dann noch bei TNA, die hat ja zu einer ganz großen Veränderung geführt. Aber da kommen wir später zu. Also, genau. Keine Zeit jetzt. CM Punk, Jeff Hardy.
The stage is yours.
Genau. Versaus
nicht. Hör mal, es geht um CM Punk und Jeff Hardy.
Wir lehnen uns zurück für die nächsten 30 Minuten.
Genau. So, wir können einmal entspannen und nicht mal einen Kakao oder sowas und jetzt hört mal zu. Denn das war ja auch wieder das Schöne, wo dann quasi Jeff Hardy der Underdog war, der versucht hat, von Edge den Titel zu bekommen, wo es dann eben zum Leitermatch kam, wo es ja auch sehr viele, ich nenne es einfach mal Nierfolz gab mit diesem Hin und Her, wer kriegt jetzt den Titel da und da. Und dann ist Edge quasi kurz davor, sich den Titel zu greifen. Und da kam auch was ich wirklich die ganze Zeit, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, im Podcast loben muss, wie innovativ Enden in Hardy-Matches waren. Also egal, ob Matt, Jeff, Hardy Boys, egal. Weil das nämlich, Jeff Hardy hat Edge genommen, unter eine Sprosse von der Leiter gezogen, sodass Edge quasi in der Leiter drin steckte, bis zu den Armen. Und ist dann ganz dreist, also auch die Gestik dabei, ist dann nach oben geklettert, hat Edge ins Gesicht geguckt und dabei den Titel abgemacht. Und das war einfach so ein Moment, wo du gesagt hast, also erstens, Jeff ist jetzt Champion, worauf alle gewartet haben, und dann auch noch diese Arroganz dabei, also ja nicht Arroganz, aber diese Ansage quasi an Edge dabei, die fand ich so gut. Leider währte der Moment nicht ganz so lange.
Ist doch... Ja, dann gab es den Cash-In, ne?
Von einem Menschen, den ich damals bis auf den Tod gehasst habe. Und zwar CM Punk. ich fand es nämlich ganz schrecklich, weil, also das ist ja eigentlich das Perfekte. Du hast den Underdog, wo du immer wolltest, der muss jetzt Champion werden. Jetzt komm, jetzt aber. Der sich seinen Weg dann nach oben gekämpft hat. Und dann hat er es eben geschafft. Dann ist wirklich dieser Moment, auf den alle gewartet haben. Und dann geht die Musik von CM Punk und er casht ein. Mit dem ersten
Wohlgemerkt, er war damals doch Babyface, ne? Also wenn ich mir jetzt
genau, nicht komplett täusche, oder? Also er ist mit dem Cash-In geturnt, sofort.
Genau.
Aber 180 Grad Hardcore. und das war nämlich dieses erster GTS, Jeff Hardy kommt raus und dann nochmal der Tritt, zweiter GTS, Cover richtig schön, Bein, Arm, alles eingepackt. Da ging es bis 3. Und da hast du halt einfach, da hast du den Sieg. CM Punk war Champion und er war einfach der Heel schlechthin. Also weil Jeff Hardy war ja das totale Babyface, die ganze Crowd war hinter Jeff Hardy, du hast halt gesehen, alle in der Kinder, Erwachsene, Jeff Hardy T-Shirts, Schilder und dann kommt gegen CM Punk casht ein und dann ging meiner Meinung nach eine der besten Fehde in der Smackdown-Geschichte los und auch vielleicht die Fehde, die CM Punk zum Star gemacht hat und für Jeff Hardy dann doch irgendwie der, zynisch könnte man jetzt sagen, der Zerfall war von Jeff Hardy für lange Zeit in der WWE. Und dann ging es dann nämlich darum, dass CM Punk seinen Stretch-Charakter aufgebaut hat und dieses, ich bin Stretch, deswegen bin ich besser als du, natürlich konträr zu diesem Live the Moment, also dem Momentleben von Jeff Hardy, zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, wo es dann natürlich auch Gerüchte gab, dass sie sich Backstage nicht leiden konnten, weil sie eben so grundverschieden sind. Aber auch hier wieder was die beiden für eine Chemie im Ring hatten und auch was die Promos anging, weil gerade CM Punk da auch meiner Meinung nach sehr, also ich fand seine Promos immer gut, aber das war so eine Sache, wo er einfach nochmal 100% draufgepackt hat, weil es auch so ein bisschen diese, es hat halt irgendwas Privates, es war zwar Work-Promos von der WWE, aber es hatte eben diesen realen Faktor, dass eben gesagt wird, also von dem CM Punk, weißt du, wie oft ich suspendiert wurde? Nullmal. Weißt du, wie oft ich durch die Wellness-Policy gefallen bin? Nullmal. Und dieses, es war dann immer irgendwie ein bisschen real. Dieser reale Bezug war dann da drin. Und dann hat dann Jeff Hardy irgendwann den Titel nochmal von CM Punk gewonnen in einem sehr schönen Night of Champions-Match nach einer ganz langen Fehde. Dann gab es das SummerSlam-Match, wieder mal ein TLC-Match, wo dann Jeff...
Natürlich. Bitte? Na, ich sag natürlich,
ja, ohne TLC geht's nicht,
ist ne? kein Jeff Hardy.
Wo, also darauf hatten ja auch viele Leute Bock, weil CM Punk war ja trotzdem auch, also unter diesen damals, es gab ja schon damals Hardcore-Fans irgendwo beliebt, aber es war auch einfach Jeff Hardy, Meister des TLC-Matches, alle wollten, dass er dann den Titel verteidigt. Und dann, Jeff Hardy hätte quasi gewonnen, aber dann ging es halt nach draußen, also er hätte gewinnen können, zumindest habe ich so empfunden damals. Dann ging es aber Jeff Hardy-mäßig nach draußen. Er zeigt die Swanton Bomb von, also CM Punk liegt auf dem Kommentatorentisch. Jeff Hardy packt eine Leiter aus, die gefühlt 50 Meter hoch ist und zeigt die Swanton Bomb dadurch. Das ist meiner Meinung nach die zweitkrasseste Swanton Bomb eines Jeff Hardys. Nach der Titantron Swanton Bomb. Und dann eben, weil dann Jeff Hardy nach dem eigenen Move sich so ausgelaugt hat, gewinnt CM Punk das Match. Und ich muss sagen, damals, weil wir kommen ja später zu der Smackdown-Ausgabe, wo es dann das Match gab, wo Jeff Hardy gesagt hat, ich will jetzt meine Chance um den Titel, und CM Punk hat gesagt, okay, das mit uns beiden, das geht nicht. Also der eine kann nicht, wenn der andere noch da ist. Und wir machen jetzt ein Rematch und der Verlierer verlässt die WWE. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich wusste absolut nichts von der ganzen Jeff Hardy-Drogensache. Ich wusste davon gar nichts. Ich wusste aber WrestleMania von nichts, weil ich war halt auch noch nicht so mega in diesem Internet-Thema drin. Obwohl ich da schon 14 war, aber hey, Spätentwickler. Ich steckte da komplett gar nicht drin. Und das war die Sache, wo ich zum ersten Mal ein bisschen mit dieser Internet-Community in Verbindung war. Weil als dieses Match angekündigt wurde, wo dann gesagt wurde, da kommt ein Match, Steel Cage-Match zwischen den beiden, da habe ich angefangen, ein bisschen im Internet rumzutippern und bin, glaube ich, damals auf Wrestling-Infos oder Wrestling-Revolution oder so getippt. Gestoßen, meine ich. Wo es dann einen Bericht gab zu der Smackdown-Show, weil alle im Internet haben gesagt, oh, Jeff Hardy weg, hier Drogenprobleme, und ich dachte mir nur so, auch noch damals dummer Kai, weißt du, ja, woher wissen die das denn alle schon? Verstehe ich gar nicht, woher wissen die das? Woher wissen die, was passiert? Weil Smackdown läuft doch erst samstags immer schon auf DSF oder Sport 1. Woher wissen das schon alle?
Die ganze Welt,
ja, guckt DSF. Eben, also ich sage so, Amerika, DSF normal. The place to be. Und da war es dann eben so, dass ich dann gelesen habe, Jeff Hardy verliert das Match. Und ich dachte so, ja, das Internet. Kann jeder was reinschreiben? Ist halt wie Wikipedia. Das ist
ja, Fake News.
Wrong. Kam Donald Trump noch so, hat gesagt, Fake News. Und ich dachte, nee, das passiert nicht. Das ist sowieso, wenn du einen Spoiler irgendwie von Walking Dead siehst und sagst, ja, aber vielleicht passiert das ja nicht, wenn ich das gucke.
Der Kai war also immer noch 4 Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
Ja, gefühlt sowieso. Heute noch. Und da war es dann so, dass ich an das Steel Cage Match geguckt habe und ich war selten bei einem Match so dabei. Also ich wusste ja, was passiert, aber ich dachte, es stimmt eben nicht. Das kann ja jeder was reinschreiben, wie gesagt. Und dann gerade als dann Jeff Hardy nochmal die Swanton Bomb vom Käfig gezeigt hat und ich saß vor dem Fernseher, ich hab geschrien, ich so, geh raus aus dem Käfig. Ich hab geschwitzt bis zum geht nicht mehr, ne? So wie Gangrel auf dem Ballermann. Also ich komplett. Und dann eben, wo es dann wirklich so weit kam, also ich hab das noch heute vor Augen, das ist nämlich der Käfig und dann unten rechts quasi in der Ecke, CM Punk ist drauf, dann gibt's diesen Stoß ins Auge, er schubt Jeff Hardy runter und CM Punk geht raus. Und ich habe ihn gehasst bis zum geht nicht mehr. Und also ich konnte es, ich wusste es ja, was passiert, aber ich konnte es trotzdem nicht glauben, dass Jeff Hardy weg ist, weil Jeff Hardy war für mich persönlich der größte Main-Eventer zu der Zeit. Also für mich war das so die Top-Attraktion von SmackDown. Und erst dann, viel später, habe ich dieses ganze Drogenkonstrukt mitbekommen, dass dann irgendwie Jeff Hardy wurde ja auch, glaube ich, kurz danach dann direkt verhaftet und dann mit einer Hausdurchsuchung, wo irgendwie Anabolika, Schmerzmittel, 500 Pillen gefunden wurden und was weiß ich nicht alles. Und ich habe das erst später alles realisiert. Aber für mich, ich war noch so krass Kayfabe behütet zu der Zeit, dass ich habe halt nicht verstanden, warum Jeff Hardy jetzt weg ist. Und ich sag's, wie es ist, ich habe vielleicht auch ein bisschen geheult und ich war 14. Ich fand das richtig schlimm, ne?
Es gibt Schlimmeres, wir verzeihen dir das.
Ich war so behüteter Kayfabe-Fan, dass ich habe das nicht verstanden, dass dann auf einmal ein Jeff Hardy weg war. Und das hat mich wirklich fertig gemacht.
Ja, da war er halt weg, ne? Aber er hat ja dann auch im Anschluss eine Rede gehalten, wo er auch gesagt hat, so, das ist kein Auf Wiedersehen für die Ewigkeit, sondern wir werden uns irgendwann wiedersehen. Aber es sollte dann tatsächlich ja 6-7 Jahre dauern,
bis
es dann tatsächlich so
gekommen 8 ist. Jahre. 8
waren sogar. Ja, und was gerade Kai gesagt hat, ist absolut richtig. Also ein paar Tage später, nachdem Jeff Hardy von WWE entlassen worden ist, gab es bei ihm eine Hausdurchsuchung und da wurden unter anderem Vicodin gefunden, Soma, Anabolika und Kokain. Und er ist natürlich dafür angeklagt worden und 2011, also in den USA dauert sowas ja
das dann auch war ja ganz schlimm, länger. Weil ich weiß noch, damals war ich noch nicht so hier PW-Insider und was weiß ich, was es da alles gibt. Und ich hatte halt keine Ahnung, ich habe irgendwie gegoogelt, okay, Jeff Hardy Gerichtsverhandlungen, so, was gibt's da jetzt? Ich dachte wirklich, okay, hier, Richterin Barbara Salas, Jeff Hardy kommt rein, zack, Hammer wird geschlagen, Verurteilung. Und das hat sich ja über 2 Jahre gezogen und ich dachte immer, was passiert jetzt hier und da? Man wusste ja nicht, kommt jetzt irgendwie Jeff Hardy für 3 Jahre ins Gefängnis und da und da. Und im Endeffekt waren es ja, sorry, wenn ich das jetzt vorwegnehme, die Verurteilung 2011, wo dann Jeff Hardy für, in Anführungsstrichen, nur 10 Tage ins Gefängnis kam. Was ja eigentlich nichts ist.
Aber er war im Gefängnis, ne? Das muss man ganz klar sagen.
Das stimmt.
10 Tage. Aber klar, nur es ist wirklich nur 10 Tage, auch gemessen an der Menge, die da halt eben da waren. Aber man muss jetzt auch ganz klar sagen, das ist jetzt wirklich die absolut tiefste, also das absolut tiefste Loch, in das Jeff Hardy gefallen ist. Und Matt Hardy plumpst dann ja eigentlich mehr oder weniger
der war auch ja hinterher. Auch dann jemand, ne? Von der WWE gefeuert und hatte auch seine privaten Probleme, nur dass man halt die nicht so mitbekommen hat.
Genau, das ist richtig. Wir haben die ganze Zeit Jeff erwähnt, aber Matt hatte tatsächlich auch seine Probleme mit diversen Drogen und Painkillern und so weiter. Das ist nicht nur Jeff gewesen, aber Jeff hat's halt leider auch, hat man es manchmal auch im Ring dann einfach gemerkt. Und das ist ja auch noch ein Kampf, auf den wir bestimmt gleich auch nochmal zu sprechen kommen, wo es richtig ganz schlimm war. Das ist für mich eher der tiefste Punkt in Jeff Hardys Geschichte.
Das stimmt.
Weil es noch danach war.
Das stimmt. Was ich aber auch noch schlimm fand, ist ja nochmal zu dem erwähnten CM Punk Jeff Hardy Hass. Da gibt es ja auch dieses ganz, ganz schlimme Video im Internet, wo dann Jeff Hardy halb auf irgendwas, ich weiß nicht auf was, aber du siehst irgendwie seine Pupillen und also er sieht halt nicht aus wie der Jeff Hardy, der hier den geilen Hip-Move am Anfang vom Entrance macht, der dann in irgendeinem Diner steht und so eine abgehalfterte Promo, nennen wir es mal Promo, anstatt irgendwie Hass-Tirade hält, auf CM Punk, wo er so sagt, er hat ihn halt zum fucking Star gemacht und ohne ihn wäre er nichts und er, also wirklich persönliche Sachen gegen CM Punk und du hast halt schon gemerkt, da waren Jeff Hardy auch irgendwie frustriert und ich glaube auch einfach mit sich selber unzufrieden in seinem Leben.
Ja, ich glaube, er hatte halt keinen richtigen Weg gehabt und keinen richtigen Anker gehabt und so und das, ne, und gleichzeitig auch noch dieser extrem körperliche Stil, den er halt gefahren hat, ne, das ist garantiert auch nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Ich meine, du nimmst Schmerzmittel halt auch am Anfang erstmal, weil du Schmerzen hast, ne? Und irgendwann wird es dann halt zu einer Sucht, ne? Ja, aber das ist da wirklich diese Abwärtsspirale, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen beschreiben. 2009, 2010 und dann eben auch 2011 noch so ein bisschen durch. Jeff und Matt sind halt beide eben dann zu TNA gegangen. Es gab dann diese Geschichte mit Immortal, also übergeordnete große Gruppierung. Und da gab es dann bei Bound for Glory 2010 gab es den großen Turn, und zwar wurde da quasi höhere Macht offenbart, und die höhere Macht war dann damals Abyss, Eric Bischoff, Hogan und Jarrett und natürlich Jeff Hardy auf der anderen Seite. Und Jeff Hardy, deswegen erwähne ich das, weil er da nochmal eine andere Persönlichkeit an den Tag gelegt hat. So ein bisschen Dark Rockstar-mäßig, um es mal so auszudrücken. Also weg von diesem aufgedrehten, quirligen hin eher zu so einem in sich gekehrten Charakter, der er halt eben eigentlich vorher, also das komplette Gegenteil war von dem, was er halt eben vorher gewesen ist. Und Victory Road 2011, das ist das, worauf ihr gerade eben angespielt habt, das Match gegen Sting, da war Jeff Hardy Champion, das ist wirklich der absolute Tiefpunkt und da haben wir ja sogar von, ich weiß den Namen nicht mehr, von einem User von uns, von einem Hörer von uns, der gesagt hat so, ja, allein deswegen sollte man eigentlich keinen Hardy Boys Podcast machen und das finde ich aber nicht richtig, weil, jeder macht halt irgendwie mal Fehler und Jeff Hardy hat uns so viele tolle Momente geschenkt. Dieser eine Moment war schlimm, das ist ganz klar. Also, wer sich das angucken möchte gegen Sting, dieser Kampf in Anführungsstrichen, da war einfach Jeff Hardy komplett drüber. komplett unter Drogen. Und das hat Sting dann eben auch mitbekommen und hat es gemerkt. Und der Kampf hat A, nicht richtig stattgefunden und wurde dann von Sting selber beendet, der Jeff Hardy dann innerhalb kurzer Zeit einfach am Boden festgenagelt hat. Und nur um das mal festzuhalten hier, wie schlimm das teilweise um Jeff Hardy bestellt war. Also ich habe nur gelesen, dass er teilweise 25 bis 30 Pillen pro Tag genommen hat von Schmerzmitteln und anderen. Das muss man sich mal wegstecken. Also, dass er da überhaupt noch in der Lage ist, in irgendeiner Form zu gehen oder sonst irgendwas. Ja, schlimme Zeiten, sagen wir es mal so. Und wir haben es auch gerade angesprochen. Also Matt Hardy ging es da auch nicht besser. Ne? Der hatte halt eben auch hatte gesundheitliche Probleme gehabt, zum einen. Zum anderen aber halt eben auch dann Medikamentenprobleme gehabt. Aber es wurde halt nie so publik, wie das eben bei einem Jeff Hardy gewesen ist. Und also Matt Hardy hat auch zum 1. September 2011 hin seinen Rücktritt als Fulltime-Wrestler verkündet und ist nur noch bei kleineren Independent-Shows angetreten. Deswegen skippen wir das hier auch, genauso wie auch dieses Kapitel von TNA damals. Überspringen wir jetzt einfach mal so ein bisschen, damit wir hin zu den wieder etwas fröhlicheren Sachen kommen. Außer der Kai wollte noch was ergänzen also gerade.
Mal so ein bisschen, wenn man jetzt nochmal dieses Kurt Angle Homecoming geguckt hat, sieht man da ja auch so gewisse Parallelen. Der auch sehr starke Probleme mit Schmerzmitteln hatte. Und bei Jeff Hardy finde ich das, ich nenne es mal das Schlimme, ist ja immer, Jeff Hardy war ja für sehr viele, ich zähle mich auch dazu, Kinder, nenne ich es jetzt mal, irgendwie ein Vorbild. Also das war ja immer so, das war ja der coole Typ, wo man gerne so sein wollte wie er. Aber
ja, Superheld ja, halt.
Irgendwie ne? schon. Aber das war dann doch ein sehr, sehr kaputter Mensch, leider. Wo du dann gesehen hast, okay, das ist eigentlich keiner, den sich, weil allein mal guck mal diese ganzen Crowdshots, wie viele 6, 7, 8, 9, 10-Jährige da mit Jeff Hardy T-Shirt und Wristbands und alles stehen, sich als Vorbild nehmen sollte. Und so jemand dann eben, wenn dann immer mehr hochkommt, also das war ja auch nicht alles, wo du gesagt hast, okay, da ist ja Jeff Hardy und das alles passiert, sondern da kam da mal was und dann kam da diese Mugshots, wo er irgendwie verhaftet wurde und dann war da die Verurteilung und dann kam da Victory Road. Also das war ja immer, okay, noch was von Jeff Hardy, noch was von Jeff Hardy, noch was von Jeff Hardy. Also das wurde ja wirklich lange Zeit nicht besser. Das klingt bei uns so, ja, okay, das war schlecht, aber das war ja über mehrere Jahre eine Spirale, die runterging. Wenn du überlegst, das mit CM Punk und Jeff war 2009, Victory Road war 2011. Also.
Ja, klar. Also es entwickelt sich halt einfach, ne, und da halt dann eben nicht zum Guten, ne? Aber ich glaube, diese Geschichte mit Sting hat ja dann auch für ihn tatsächlich so einen Warnschuss bedeutet. Ich glaube, das hat er dann auch irgendwie verstanden, dass da halt irgendwas nicht gepasst hat und er hat ja dann wirklich eine viermonatige, also 120 Tage andauernde Rehabilitation gemacht und scheint auch, hoffen wir einfach mal darauf, das ist ja zumindest seitdem nichts mehr ans Tageslicht gekommen, also er ist seitdem anscheinend auch clean und hat damit keine Probleme mehr, ne? Aber es war halt keine gute Zeit und als Fan hat man sich halt auch gefragt, so, also da fühlt man sich natürlich dann auch so ein bisschen betrogen, ne? Also gerade bei sowas wie Victory Road, ne, wo du dir denkst, so, das war der größte Event des Jahres, ne? Du freust dich auf den Kampf in irgendeiner Form und dann siehst du das an. Das ist A, traurig, eben weil du halt diesen Sturz deines Helden in irgendeiner Form siehst. Zum anderen ist es aber auch einfach so, es macht dich auch wütend, ne? Weil im Zweifelsfall in den USA hast du Geld dafür bezahlt oder wenn du eine DVD gekauft hast und so. Also, das ist dann schon echt bitter gewesen.
Man muss aber dazu sagen, dass es also von Seiten von TNA eigentlich nicht geht, den Wrestler dann auch rauszuschicken und wirklich antreten zu lassen.
Absolut,
ich meine, man hat es ja Backstage schon gemerkt. Es war ja klar, in welcher Verfassung ein Jeff Hardy da war. Das geht halt gar nicht. Und das muss man da auch nochmal sagen, dass man in dem Fall Jeff Hardy jetzt nicht die Schuld geben kann, dass er draußen war, aber das einfach Frechheit, also von allen Seiten quasi.
Ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass es eine krasse spontane Entscheidung war. Also vielleicht, dass man, also jetzt mal abgesehen davon, was jetzt gut ist, was schlecht ist, das ist, glaube ich, so eine Entscheidung, die triffst du relativ schnell, dass vielleicht auch versucht wurde zu sagen, okay, wir können jetzt den Jeff Hardy nicht rausschicken, also egoistisch, wie es jetzt auch klingt, sondern sagt, okay, wir zeigen den Fans, hallo, hier ist ein Jeff Hardy und dann machen wir jetzt aber trotzdem ganz schnell dieses Ende einfach. Also ich glaube, das ist eine Entscheidung, wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, Jeff Hardy kommt nicht raus, wäre es genauso schlecht für TNA gewesen, also ich denke mal, das ist so eine Entscheidung, die triffst du dann nicht mit viel Vorlaufzeit.
Klar,
die musst du auch wenigen Leuten die Schuld geben kannst dafür.
Logisch. Aber das war auch für wie wir gesagt haben, für Jeff Hardy quasi der Turning Point, auch die Zeit da. Ich meine, das war, glaube ich, auch in etwa in der Zeit war auch das Gerichtsurteil. Er war dann auch 10 Tage im Gefängnis und hat, ich meine, er hat Kinder oder hat ein Kind oder zwei.
Ich glaube, danach kam die Tochter, oder?
Ich glaube, dass er
zu... Ich glaube auch, dass sie danach ja. kam, aber ist egal.
Dann, auf jeden Fall war das trotzdem ein Turning Point für ihn quasi. Er hat gemerkt, so geht es nicht weiter. Und wir hoffen einfach mal für Jeff, dass es auch wirklich so seit, ich meine, es sind jetzt immerhin wohl sehr knappe 6 Jahre, wo er wohl clean zu sein scheint und das tut ihm auch gut. Das tut jedem gut.
Ja, also das ist einfach auch gut zu sehen, dass wir haben genug traurige Wrestler-Geschichten gesehen und wir haben auch genug Geschichten gesehen, die halt dann eben nicht gut geendet sind. Zugleich gibt es dann aber auch immer wieder die schönen Beispiele, also egal, ob es jetzt ein Scott Hall ist oder auch ein Jeff Hardy, die sich dann eben aus diesem Tief und aus diesem Loch wieder rausgekämpft haben und dann einfach hoffentlich sich da ihr Leben wieder in den Griff gekriegt haben. Ne? Das ist ja auch immer was. Ne? Und die Stabilität gefunden haben und wieder Freude an dem gefunden haben, was halt ihr Leben eigentlich ausmacht. Und das sollten ja nicht die Pillen sein, sondern das sollten andere Dinge sein. Ja, also Shaggy hat es gerade gesagt, das sind jetzt gut 6 Jahre, die Jeff und Matt Hardy da clean sind. Wir hoffen einfach, dass das so weitergeht. Ne? Und ich glaube aber auch, dass sie da bei WWE besser behütet werden, als sie das irgendwie auf dem Indie-Markt oder bei TNA oder Impact oder wo auch immer. Wie auch immer der Laden gerade heißt. Ich habe gerade eben noch gelesen, dass Anthem will eventuell GFW verkaufen. So.
Endlich.
So.
Hat ja auch Zeit.
Mal gucken, wie als nächstes heißt. Ja, und damit, glaube ich, können wir dann auch vielleicht den Sprung rüber zum Broke-Gimmick wagen. Weil, also zum einen muss man ganz klar sagen, also wir überspringen jetzt einfach mal ein paar Jahre bei TNA, weil es A, nicht die besten Jahre von TNA gewesen so sind.
Wie alle Jahre von TNA. Ja, ich weiß. Es gab auch Zeiten, wo ich sehr gerne, obwohl ich TNA nicht kannte, da habe ich reingeschaut und auf einmal stand da ein Samoa Joe, den ich nicht kannte, und Loki, und ich dachte mir, wow, wie geil ist das bitte gerade?
Genau, Loki siehst du jetzt im Match bei der World Tag Team League.
Ich weiß, aber Loki ist mir auch relativ egal eigentlich.
Nein, aber wie gesagt, es gab auch sehr, sehr gute Zeiten bei TNA, aber es ist einfach irgendwann in der Belanglosigkeit verschwunden. Und klar waren da auch noch tolle Wrestler dazwischen, also jemand wie Drew Galloway, ich mag auch jemanden wie ein EC3 oder da waren Bobby Roode noch mit dabei.
Oh, und so Aries, AJ Styles.
Genau. Ja, AJ Styles, weil ja, da hat man auch diese komische Aces and AIDS Geschichte dazwischen gehabt, die war ganz furchtbar. Wenn wir darüber irgendwann mal ausführlich reden sollen, dann schreibt uns das. Wenn wir mal einen TNA-Rundown machen sollen, vielleicht überlegen wir uns da irgendwann mal was. Aber ja, mal schauen.
Die Zeit, die wir jetzt überspringen, die hatte ja schon auch gute Matches und gute Wrestler in der Zeit. Aber für die Hardys war das nicht unbedingt die beste Zeit und nicht unbedingt eine Zeit, auf die wir jetzt viel näher eingehen müssen. Das, was danach kam, das ist das, was, glaube ich, die Hardys wieder einfach groß gemacht hat.
Genau, wir müssen da ganz klar noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also sowohl Matt als auch Jeff Hardy haben da in dieser Zeit, in diesen 4 Jahren, noch einmal mächtig Titelgold gesammelt. Also Matt war zweimal Impact World Wrestling Heavyweight Champion, wie auch immer das Ding heißt, und Jeff Hardy halt eben auch 3-mal. Ne? Also die haben da durchaus noch mal Gold gesammelt, aber man muss sagen, das, was sie jetzt wirklich noch mal richtig nach vorne gebracht hat, war natürlich die Entwicklung des Broken Gimmicks von Matt Hardy. Und damit sind wir dann wirklich jetzt in den letzten Jahren wieder zurück und es ist so schwierig, dieses Ding zu erklären. Wir versuchen es erstmal so ein bisschen mit der zeitlichen Abfolge irgendwie. Also, weil ich glaube, anders kriegen wir es nicht hin, das zu erklären. Also, grundsätzlich rührt dieses Ding aus einer Fehde zwischen Matt und Jeff Hardy hervor. Dieser Kampf, beziehungsweise es gab ein Match zwischen den beiden, ein No-DQ-Match, und das endete in einem No-Contest, nachdem Jeff Matt Hardy mit einer Swanton-Bomb außerhalb des Rings durch die Stage quasi befördert hat. Danach war Matt Hardy nicht nur geschlagen, sondern er war gebrochen, muss man so sagen. Er war broken, wurde ins Krankenhaus abgeliefert. Und das war sozusagen eine Wende innerhalb seines Charakters. Und er wurde neu aufgebaut. In den Wochen danach gab es...
Entschuldigung.
Ich habe gesehen, das war ein No-DQ-Match, aber ist egal. Was soll ich sagen? Danach wurde Jeff immer wieder von mysteriösen Gestalten im Kostüm dieses Will-O-The-Wisp Charakters irgendwie attackiert. Und natürlich kam raus, das war Matt Hardy. Und Matt Hardy war aber nicht mehr der Matt Hardy, den wir vorher kannten, sondern Matt Hardy hat sich verändert. Jetzt wird es kompliziert, das zu erklären. Also vom Äußeren her war es zum einen so, dass er halt eben eine weiße Strähne im Haar hat. Die sehen wir ja heute auch noch, wenn er im Ring steht. dann auch diese Kleidung, die auch alle so ein bisschen, ich würde es mal barock nennen, ist das richtig?
So, also sehr etwas gut eigentlich.
Diese altmodische Kleidung und mit viel Rüschen und Ornamenten drauf und so. Und dann, das eigentlich Interessante ist ja diese Sache, wie er spricht.
Einfach jeden Akzent der Welt. Also,
ja.
Dieses leicht britische, aber auch einfach alles Mögliche drin. Also er spricht nicht normal, sondern wirklich wechselt quasi. Also, es soll eigentlich irgendwie britisch wirken, finde ich, wechselt aber pro Satz seinen Akzent. Sehr bedacht und betont manche Wörter wirklich sehr stark und betont sie über.
Ja, und auch falsch teilweise. Also er setzt dann die Akzentuierung auf den Worten falsch und hat da eben eine ganz besondere. Ich habe heute noch mal ein paar Sachen von ihm gesehen und ich musste erstmal an Austin Powers denken. So ein bisschen. Aber da geht ganz viel durcheinander und es gibt einen Talk is Jericho Podcast, wo er das eben erklärt, was er eigentlich ist und dass die Seelen von so und so viel Göttern in ihm wohnen und ich weiß nicht was.
Ja, stimmt, genau, irgendwie tausende von Seelen, die dann in ihm sind, er als Wessel.
Genau.
Also er als
genau, Gefäß. Genau, er ist quasi das Gefäß, ja, und so weiter und so fort. Es ist eine, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist eine Art Kunstfigur, die er da eben geschafft hat, die aber irgendwie cool ist und interessant ist und weil sie anders ist, weil man sowas hat man eben im Mainstream-Wrestling so noch nicht gesehen und daraus ist eben auch diese Fehde wurde halt dadurch weitergeführt, ne? Und es gab dann mehrere Matches zwischen Broken Matt Hardy und Jeff Hardy und es war zum einen Full Metal Mayhem Match, es war auch ein Cage Match dabei, die hat Matt Hardy beide verloren und dann gab es diese Herausforderung zu dem Final Deletion Match, was dann auf dem
Hardy Compound,
auf dem Hof, genau, auf dem Hardy Compound, auf dem Hof, auf dem Gelände, auf dem Anwesen von Matt Hardy. Ja, da gab es dann ein Match, was wir, glaube ich, in dieser Art der Inszenierung auch noch nie gesehen haben.
Böse Zungen würden jetzt ja behaupten, was auch sehr viele beim ersten Mal gucken sagen, dass es eigentlich Wrestling Trash ist. Und zwar ganz, ganz großer. Aber irgendwie ist es ja auch eine gewisse Art, man könnte Kunst sagen oder eine andere Art der Darstellung, eine andere Art der absurden Unterhaltung.
Ja, ich glaube, das trifft alles ganz gut, glaube ich. Also es ist was anderes, es ist innovativ, ich finde es auch von der Art und Weise, also von der Ästhetik, wie es halt eben gefilmt worden ist. Das ist ja auch mit bestimmten Kamerawinkeln, mit speziellem Licht gefilmt worden und auch mit ganz anderen. Es wirkte halt eben nicht mehr wie eine Wrestling-Übertragung, sondern es wirkte halt irgendwie wie ein B-Movie in irgendeiner Form. Aber das hat trotzdem irgendwie so seinen Charme ausgemacht. Und natürlich die Ideen, die da drin vorkamen, waren absolut absurd. Ne? Also es war ja ein Kampf, der fand draußen statt, auf so einem alten, klapprigen Ring mehr oder weniger. Jeff Hardy ist vom Baum gesprungen, er ist von einem brennenden Symbol vom brennenden Hardy Boys Symbol gefallen. Es gab diese Geschichte mit dem Feuerwerk, was halt immer wieder eingesetzt worden ist, also diese Feuerwerkslanzen eigentlich, wo dann vorne raus die Feuerwerkskörper kamen. Also absolut absurder Kram, aber hochgradig unterhaltsam. Das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Ich glaube, Leute, die Wrestling noch nie gesehen haben, die können das gar nicht so einschätzen, weil sie sagen so, ja, das ist ja totaler Blödsinn.
Schon allein dieses Erklären geht gar nicht, weil, kann man nochmal sagen, so als Vorbereitung hast du ja auch ein Video rumgeschickt, wo nochmal die Geschichte der Broken Hardys erklärt wird. Und man kennt natürlich auch hier Final Deletion, klar, kennt man, oder auch die Sachen, auf die wir gleich eingehen werden, Tech Team Apocalypto, kennt man. Aber wenn dann wirklich jemand dir das erklärt und dann sagt, okay, dann ist da Matt Hardy im Ring und spielt die Geige, um seinen Bruder zu beschwören und sowas. Oder dann fällt XY in einen Vulkan, wird dann rausgeschossen, landet im Ring und wird gecovert. Also das klingt so absurd einfach. Also das, wenn man da sieht, denkt man so, ja, okay, ist irgendwie ganz witzig. Aber die Sachen dann mal ausgesprochen, auch so nach dem Motto, dann macht Jeff Hardy eine Swanton Bomb vom Baum, danach nimmt Matt Hardy aber Feuerwerkskörper, zündet die und schießt die in Richtung von Jeff Hardy, der die dann mit einem Mülldeckel abwehrt.
Also, man muss das gesehen haben, man kann das einfach nicht erklären. Ich habe schon versucht, zwei Leuten das Broken Gimmick zu erklären und habe einfach dabei aufgegeben. Das kannst du
geht nicht
erklären. Auch die Leute, also liebe Hörer, die ihr das Broken Gimmick nicht kennt, ihr werdet es nicht verstehen, was wir hier gerade erzählen. Und alle anderen, die das kennen, die werden es wahrscheinlich, die werden es schon verstehen. Aber du musst es gesehen haben, um es wirklich auch wirklich die Kunst oder zumindest den Witz dahinter zu verstehen. Sonst klingt das alles wirklich sehr, sehr seltsam. Aber für mich eines der unterhaltsamsten Geschichten im Wrestling des letzten Jahrzehnts.
Definitiv.
Ja, und auch absolut. Also solche Sachen sind auch absolut notwendig fürs Wrestling, um es einfach mal so zu sagen. Also klar kann man das jetzt als Blödsinn abtun. Ich weiß, die Meinungen gehen ja komplett auseinander. Das reicht ja von, das ist das Unterhaltsamste, was wir seit Ewigkeiten gesehen haben, bis hin zu, das ist das Dämlichste, was wir jemals gesehen haben. Aber es ist was, was einem zum einen im Gedächtnis haften bleibt und zum anderen ist es was, was auch durchaus das Wrestling in einer gewissen Weise nach vorne bringen kann. Weil wenn wir immer nur dasselbe sehen würden, wäre Wrestling langweilig. Und sowas wie Final Deletion oder auch die anderen Matches, die es danach gegeben hat, also wir haben da gab es ja noch Delete or Decay, also wo dann die Broken Hardys zusammen gegen Decay angetreten sind, also Crazy Steve und Abyss. Dann gab es noch den Great War gab es noch und es gab Tag Team Apocalypto und Tag Team Apocalypto strotzt ja einfach nur vor miesen Witzen, also vor miesen Anspielungen. Ne? Also
ganz kurz Satz einmal, Tag Team Apocalypto war ja quasi das Main Event von einer eigenen Hardy-kreierten Show, die dann nämlich nicht TNA Total Nonstop Action hieß, sondern Total Nonstop Deletion, wo dann die komplette TNA-Folge auf dem Hardy-Anwesen gedreht wurde.
Ja. Und das war der Hauptkampf. Und da ging es dann einfach um, dass die Hardys alle Take-Teams der Welt irgendwie eingeladen haben, dass sie doch gegen sie antreten können. Und also allein so manche Momente, wenn dann es gibt ja da, um mal so ein paar Kernthemen aufzugreifen, es gibt dann innerhalb dieses Broken Hardys Universums gibt es zum Beispiel den Lake of Reincarnation, das heißt, das ist so eine Art See erstmal in erster Linie und wenn man da reinfällt, dann wechselt man die Charaktere und die Personas in irgendeiner Form. Also da hat man dann zum Beispiel einen Shane Helms gesehen, der da reinfällt und da ist Sugar Shane Helms wieder rauskommt und dann auf einmal anfängt zu tanzen. Es gibt Vanguard One, was halt eine Drohne ist, die aber gleichzeitig auch ein Charakter irgendwie geworden ist, die mit den Leuten spricht und irgendwelche Hologramme an die Wand zaubert
und Match
auch
gewinnt. Kämpft
und ja und Matches gewinnt und all so ein Blödsinn. King Maxwell, Matts Sohn, also sprich die ganze Familie von Matt Hardy, ist irgendwie in diesem ist auch in Character. Die haben ja alle irgendwie ihre Rollen. Ne? Also King Maxwell ist Matts Sohn und der hat ja auch sein erstes Match, glaube ich auch bei
Tag Team Rockstar glaube ich, gewonnen.
Rockstar Spud gewonnen. Genau. Auch übrigens ein total unterschätzter Kampf. Nach Eingriff von Vanguard One. Für mich auch einer der Kämpfe des Jahres. Also das
Match of the Year Candidate.
Match of the Year Candidate. Der hat es so unrecht nicht geschafft, so weit oben zu sein. Toller Kampf. Ich hab das, Rockstar Spud hat es mir ein bisschen leid getan, aber ich habe das geliebt. Ich fand das echt toll. Und mein Lieblingscharakter übrigens im Broken Universe, ganz klar, Senior Benjamin.
Genau.
Der Gärtner von Matt Hardy. Der tatsächlich die
gute Seele.
Gute Seele des Hauses. Tatsächlich ist es ja sein Schwiegervater.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Über Sky.
Ach ja, also wie gesagt, es gibt da so viele schöne Anspielungen, wo hier Andrew Everett und Trevor Lee da quasi begraben werden und dann sagt Matt Hardy nur so, even the man with the three ages would be proud how we buried these two talents. Das ist so gut einfach. Ne? Das ist
so schön für Smarks gemacht, finde ich.
Ja, total.
Das wird versucht, also simpel witzig zu halten, aber auch mit so vielen schönen Hinweisen für Leute, die noch mehr im Thema drin stecken. Wie auch zum Beispiel irgendwie, wo dann Jeff Hardy in den Lake of Reincarnation einmal reinfällt, irgendwie um seine neue Kraft zu finden. Und auf einmal kommt er als eine Art John Cena-Verschnitt raus zum Beispiel. Das ist halt auch, wie viele gute Sachen dabei sind. Oder auch die Art, wie Matt Hardy das wirkt so ein bisschen wie heutzutage, wenn in China so ein Bootleg-Kram gemacht wird, dann wird nämlich
aus, das stimmt,
dann wird nämlich aus New Day the Day of the New. Oder zum Beispiel auch bei den Young Bucks, the Bucks of Youth. Also dieses ganz simple Umstellen einfach von Wörtern, jeder weiß, was gemeint ist, und du fühlst dich dann wie gerade auf so einem Bootleg-Fest. Und also
das, absolut.
Wie kreativ da auch ein Matt Hardy ist. Und man muss ja sagen, das war das erste Mal, für mich das erste Mal in der Geschichte der Hardy Boys, dass ein Matt Hardy interessanter war als Jeff Hardy.
Genau, das ist nämlich eigentlich das, wo ich den Bogen wieder zu den Anfängen schlagen wollte, wo, weil es ist ja wirklich so, dass als es hieß, die Hardys kommen zurück, war doch nicht die erste Frage, oh geil, Jeff Hardy ist wieder da, sondern es war doch, kommt das Broken-Gimmick mit zu WWE? So, weil du das bei WWE auf der ganz, ganz großen Bühne sehen wolltest und plötzlich war auf einmal Matt Hardy, was ich auch gerade eben schon angesprochen habe, aufgrund dieser Charakterentwicklung war der auf einmal viel, viel interessanter und ich finde auch in dem Moment größer als ein Jeff Hardy, obwohl Jeff Hardy eigentlich so die größere Legacy hinterlassen hat, oder?
Aber ich finde, du hast nie gemerkt, also so gefühlt hat das irgendwie damals immer so gewirkt, als würde ein Matt Hardy auf einen Jeff Hardy eifersüchtig sein, klar auch durch die Fäden. Aber hier in dem Moment hat mir das so gefallen, als ob ein Jeff Hardy das auch einfach mal genießt, im Hintergrund zu sein. Dass er nur der Brother Nero ist, der einfach dabei ist, der obsolet ist. Und einfach mal, dass ein Matt Hardy einfach mal macht. Und das fand ich, war auch mal schön und erfrischend.
Auf jeden Fall. Ich fand das auch. Ich finde diese ganze Geschichte finde ich super. Und ich gönne Matt Hardy das auch, dass er da nochmal so richtig das Spotlight bekommt. Und das hat einfach riesig Spaß gemacht. Es ist ein bisschen Wrestling-Trash, aber es ist guter Wrestling-Trash und in der Art und Weise, wie es einfach Spaß macht. Ja, wir haben jetzt gesehen, das Broken-Gimmick ist ja offensichtlich noch nicht bei WWE angekommen, obwohl die Leute es ja gefordert haben. Also wenn wir mal bei WrestleMania bei diesem großen Comeback drauf geschaut haben, alle Leute haben ja gehofft, dass die mit dem Hardy-Gimmick, mit dem Broken-Gimmick reinkommen. Es ist nicht passiert und jetzt bin ich auch mal gespannt. Was glaubt ihr, wie lange dauert das noch, bis wir das Broken Gimmick sehen und werden wir es sehen? Also ich habe gerade angesprochen, es wird gerüchtet, GFW soll von Anthem verkauft werden, weil Anthem liegt aktuell noch das die Rechte am Gimmick. Meint ihr, wir sehen das? Shaggy, glaubst du, man bringt das irgendwie auf die WWE-Bühne?
Na, zum einen hoffe ich das sehr, aber ich kann es aber natürlich nicht sagen. Es wurde jetzt ein paar Mal angeteased, aber es ist letzten Endes nicht dazu gekommen und dann hat das auch wieder irgendwie ein bisschen zurückgefahren. Schön wäre es. Die Frage ist, ob es dann wirklich auch so ankommt und was die WWE draus macht. Das ist die andere Frage. Klar will es jetzt jeder sehen, aber ob es dann auch wirklich das ist, was jeder sehen will, das werden wir erst danach wissen.
Kai, ja, willst du das bei WWE sehen?
Definitiv, also unbedingt. Aber das ist so ein Thema, was mit sehr, sehr viel Feingefühl betrachtet werden muss. Das ist ja alles auf dem Mist von Matt Hardy gewachsen. Und wenn dann irgendwie noch da mal ein Schreiber sagt, mach doch mal das und dann da und da, getreu dem Motto, viele Köche verderben den Brei, dann könnte das auch floppen. Also, weil das Schöne an dem Broken-Gimmick war ja die Freiheit eines Matt Hardys, die das Ding so groß gemacht hat. Deswegen.
Die Narrenfreiheit, würde man sagen, oder?
Ja, wirklich. Also, wirklich dieses, ich mache jetzt einfach mal alles, worauf ich Lust habe. Und in beklopptester Weise.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, ob man das sehen wird. Ich bin auch gespannt drauf, ob WWE bereit ist, den Hardys auch dann die notwendige Freiheit zu geben, das so umzusetzen.
Bei einem New Day hat es ja auch geklappt mit der Freiheit.
Ja, also es ist ja auch meistens so, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, also wenn aktuell was bei WWE fehlt, ist es halt vor allem, dass die Worker ein bisschen mehr freie Hand bekommen, was ihre Characters angeht und was ihre Darstellung ihrer Figuren angeht. Ne? Also ich fände das super, wenn man da quasi einfach mit den Hardys Hand in Hand arbeiten würde und denen da freie Hand auch dann lassen würde. Aber wir werden sehen. Also bis jetzt gibt's da nichts Neues. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Und bevor ich es vergesse, also wenn man noch ein wirklich richtig, richtig gutes Match der Hardys jetzt zuletzt sehen möchte, soll man sich ruhig mal das Ring of Honor Match vom WrestleMania-Wochenende gegen die Young Bucks anschauen. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und was die Zukunft für die Hardys bringen wird, das werden wir einfach sehen. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen die Tag-Team-Division aufmischen werden. Also sieht ja auch aktuell danach aus. Aber der Charakter, also sagen wir so, dieses Gimmick, das Nostalgia-Ex, das funktioniert eben nicht ewig. Deswegen muss da irgendwann auch ein bisschen Entwicklung reinkommen. Und hoffentlich geschieht das in Form des Broken-Gimmicks. Aber das werden wir sehen.
Da habe ich noch einmal einen ganz kurzen Grätscher machen für einen David.
Mach einen Grätscher. Okay.
Also weil und zwar eine Sache muss ich ansprechen. Ich habe immer darauf gewartet. Und wisst ihr, liebe Hörer, das ist gerade nämlich das Beste, weil ich habe gesagt, oh, ich muss voll früh weg. Und jetzt bin ich der das ganze Ding in die Länge zieht. Geiler Typ bin ich.
Schon wieder, ja.
Ach, okay, was muss das muss? Und zwar, was mich echt aufregt, und ich möchte dazu echt mal gerne eure Meinung haben, weil ihr seid ja auch zwei relativ kecke Typen. Und zwar, diese Verhandlung über das Broken-Gimmick zwischen WWE und GFW oder TNA oder was auch immer. Oder eher gesagt, die Verhandlung zwischen den Hardys, weil die Hardys wollen eigentlich das Gimmick haben und WWE unterstützt da. Und was mich tierisch aufregt, ist diese Unprofessionalität von Matt Hardys Frau. Mit diesem Fuck That Owl Tweets bezogen auf das Logo eben. Oder dass sie halt immer twittert, wirklich wörtlich, wie scheiße doch TNA sei, dass sie alle kacke sind, dass sie ihre Leute nicht bezahlen und sowas. Dieses wirklich offensive Angreifen. Und ich finde, das ist so unprofessionell und hilft einfach keiner der beiden Seiten bei irgendeiner dummen Lösung. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Seht ihr das auch so? Weil ich hasse das. Ich hasse das auf den Tod.
Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, muss ich sagen.
Okay, weil ich finde,
ich habe die nicht in meiner Timeline drin, keine Ahnung. Wenn das so ist, natürlich ist es nicht hilfreich.
Also die hat sogar es gibt sogar von ihr, weil die betreut ja auch den Shop der Hardys. Es gibt sogar Fuck That Owl, also Scheiß auf diese Eule T-Shirts, die sie verkauft. Okay. Und also das hilft.
Ja, hilfreich ist das nicht, ne? Hilfreich ist es nicht, auf jeden Fall.
Aber diese Frau hat einfach Temperament, so muss man das sehen. Ich meine, und jedes Mal, wenn sie was postet, sehe ich ein weiteres Mal ihr Bild in meiner Timeline. Ist doch auch schön.
Nee, also da muss ich auch mal sagen, so.
Ich habe sie verfolge sie auch nicht. Nein. Aber klar, ist es nicht hilfreich, aber ich meine, es schadet auch nur, wenn dann die Anthem-Bosse halt auch Dickköpfe sind oder sich dadurch beeinflussen lassen. Was soll's? Sie hat halt Temperament. Das ist die Frau von Matt Hardy.
Ja, gut, aber jetzt, nur weil du Temperament hast, muss ich ja nicht direkt jemand ins Gesicht treten.
Du musst es nicht
ändern. Du kannst einfach sagen, so, wir regeln das jetzt und danach trete ich dich ins Gesicht und fertig. Weil ich finde, das ist unglaublich anstrengend.
Ich pflichte dir einfach mal bei, auch wenn es für mich nicht anstrengend ist, aber ich finde, es ist natürlich nicht sonderlich hilfreich, irgendwie sowas zu machen.
Ja.
So, gut. Ich würde sagen, damit haben wir auch die Hardys ausreichend beleuchtet. Hier ist doch wieder ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Aber ich hoffe, dass das so hingehauen hat, dass ihr auch so ein bisschen das Broken Hardy Gimmick ein bisschen verstanden habt. Und ansonsten bleibt die Empfehlung, schaut euch da bei YouTube um, da gibt's genug Videos, die das veranschaulichen, weil es ist wirklich schwer zu erklären und wir haben den Werdegang so ein bisschen geschildert. Ich hoffe, dass das passt dann in dieser Beziehung. Dann würde ich sagen, danke Shaggy, danke Kai.
Gerne.
Für einmal mehr eine lustige Runde hier. Und wir hören uns dann schon nächste Woche wieder. Da geht's nämlich dann los mit der Berichterstattung zu WWE No Mercy mit der Vorschau. Und danach am Wochenende gibt's den Wochenend-Podcast zu Gimmick-Matches. Ne? Also da sind wir wieder ordentlich am Start. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen@headlock.de. Schaut bei Facebook vorbei, auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram. Und wenn ihr mögt und wenn ihr diesen Podcast bis jetzt durchgehört habt, dann schaut mal bei iTunes vorbei und gibt uns da auch eine hoffentlich gute Bewertung. Wir freuen uns drüber und das hilft uns. In diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Maxwell 4GM.
Send your Benjamin.
4GM.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.